I'm Anna Bowden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
Yes, Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüberquatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Hallo.
Hallihallo. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Wir freuen uns heute ganz besonders auf die Folge, auf diesen Film, weil der in unserer Kindheit lag und wir, glaube ich, schon so ein bisschen mit diesem Film aufgewachsen sind. Es dreht sich um den Film Back to the Future.
Zurück in die Zukunft.
Der Teil 1, den werden wir uns heute vornehmen. Vielleicht in der Zukunft ja auch mal die anderen Teile, das werden wir sehen. Und dann werden wir uns über den Film unterhalten und über die Audiokommentare, die es dazu gibt. Janina, ja. Magst du anfangen?
Ja, ich kann das ja versuchen zusammenzufassen, wobei einige, viele, alle wahrscheinlich die Geschichte irgendwie in Erinnerung haben oder den Film schon mal geguckt haben. Es geht um den Marty McFly als Hauptperson, der als Jugendlicher in seiner kleinen Heimatstadt lebt, dort zur Highschool geht, eine Familie hat, bei der er wohnt und aber auch einen etwas wirren Dr. Brown kennt, bei dem er anscheinend Gitarre üben kann. Und so fängt der Film nämlich auch an in diesem Setting von dem Labor und der Wohnung von Doc Brown. Den trifft er später nachts auf einem Parkplatz, weil Doc Brown Marty unbedingt etwas zeigen möchte. Und zwar hat der Doc eine Zeitmaschine gebaut und die hat er in ein Auto eingebaut, in einen DeLorean-Sportwagen. Und führt Marty die Maschine vor und zwar setzt er den Hund, den großen Einstein, in einen Steinhund mit einer Uhr um den Hals in den Wagen, fährt ihn in die Zukunft, lässt ihn wieder zurückkommen und beweist das anhand zwei gleichlaufender Stoppuhren, dass tatsächlich da eine Zeitreise stattgefunden hat. Allerdings wird die Freude etwas unterbrochen, weil dort plötzlich libysche Terroristen auftauchen, denen Doc das Plutonium irgendwie abgeschwatzt oder der sollte ihnen eine Bombe bauen und hat Plutonium bekommen, hat aber irgendwie keine Bombe geliefert und die schießen auf den Doc. Marty rennt weg, flüchtet in den Wagen, springt rein, startet durch, wird verfolgt und landet plötzlich in der Vergangenheit mit dieser Zeitmaschine.
Im Jahr 1955.
Genau, von 1985 nach 1955. Dort sucht er dann den Dr. Brown und überredet ihn, dass er ihm glaubt, dass er in die Zeit gereist, durch die Zeit gereist ist. Und Doc Brown sagt, es ist gefährlich, Zeitreisen, und er müsste Marty unbedingt zurück in die Zukunft befördern, was ja auch der Titel sozusagen des Films ist. Und gibt nur ein kleines Problem, dass dort kein Plutonium vorrätig ist im Jahre 55. Und dann kommen sie darauf, dass ein Blitzschlag die nötige Energie liefern könnte. Und Marty aus der Zukunft weiß, dass zu einer bestimmten Uhrzeit der Blitz einschlägt in die Rathausuhr. Und dass sie diese Energie nutzen wollen, um dann Marty zurück in die Zukunft zu schicken. Das ist sozusagen die erste Rahmenhandlung. Die zweite Rahmenhandlung, das ist, dass Marty in der Vergangenheit seine Eltern trifft und aus Versehen da reinfuscht, wo sich die beiden eigentlich kennengelernt haben und verliebt haben. Und dann dreht sich sozusagen der Mittelteil dieses Films darum, wie Marty seine Mutter dazu bringen kann, sich nicht in ihn zu verlieben, der da zufällig irgendwie ihr über den Weg gelaufen ist, sondern in seinen Vater. Und da gibt es große lustige Szenen mit einem etwas durchgeknallten jungen Vater, der sich nicht zutraut und irgendwie aber letztendlich doch dahin kommt, dass er dass sich seine Mutter und sein Vater treffen. Gibt es auch große Verwicklungen mit einem, wie nennt sich denn Bully in Deutsch, mit so einem fiesen
ich weiß gar nicht, ein Mobbing würde man im Deutschen sagen. Aber,
ja, wer ist denn da der aktive Mensch? Keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, Biff, der schubst den George McFly, den Vater von Marty, durch die Gegend und trägt ihm schon auf, die Hausaufgaben zu machen. Und er könnte doch nicht in Georges Handschrift abliefern, dann würde er aus der Schule fliegen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gibt es da auch einen großen Konflikt. Und letztendlich kommt es dazu, dass sich Lorraine, Martins Mutter, in ihn verliebt und ihn küsst im Auto und dann plötzlich merkt, dass irgendwie was ganz merkwürdig ist und sie so einen Satz sagt, wie es wäre, als würde ich meinen Bruder küssen, irgendwas stimmt da nicht und dann in der Szene wird dann Marty aus dem Wagen gezerrt von dem blöden Jungs und der Biff, der große belästigt Lorraine und George, der Papa, schafft es dann trotz aller Widrigkeiten den Bully sozusagen zu besiegen und erobert dann quasi die Mutter, das Herz der Mutter. Und Marty spielt dazu Musik auf der Bühne und er findet noch nebenher den Rock'n'Roll, also beziehungsweise er findet ihn ja nicht, weil er hat ihn ja irgendwie als Klassiker kennengelernt. Aber gut, das ist auch noch eine lustige Seitenlinie. Und letztendlich geht es dann dahin, dass es noch eine dramatische Szene gibt, das ist eine Sturmnacht und der Blitz muss ja zur richtigen Zeit in die Rathausuhr einschlagen und Doc hat da irgendwie wirre Kabel verbunden, um den Blitz dann aufzufangen und Marty muss dann genau zur richtigen Zeit mit dem Auto da dran vorbeifahren und über so eine Angel den Strom in die Zeitmaschine leiten und das ist nochmal eine ganz dramatische Szene.
1,21 Gigawatt.
Genau. Und letztendlich schaffen sie es aber trotz aller Widrigkeiten und er reist zurück in die Zukunft, der Marty, hat extra die Uhr noch ein bisschen vorgestellt, damit er den Doc noch retten kann in seiner eigenen Zeit, kommt aber dann, weil das blöde Auto nicht anspringt, irgendwie zu spät zu diesem Parkplatz und sieht gerade wieder, wie er erschossen wird. Ganz dramatisch. Aber er hat, als er in 1955 war, immer versucht, den Doc zu warnen. Der wollte aber nichts wissen, weil Zeitreisende, man darf nichts über die eigene Zukunft wissen und das ist gefährlich. Und dann hat er ihm einen Brief geschrieben, der wurde dann zerrissen und dann kommt er auf diesen Parkplatz gestürzt und Doc liegt da bewusstlos und er denkt, der ist tot und dann wacht er irgendwie wieder auf und hat sich doch eine schusssichere Weste angezogen, weil er den Brief irgendwann doch gelesen hat, den Marty ihm geschrieben hat und dann wird alles gut, er bringt Marty nach Hause, der steht am nächsten Morgen auf und findet irgendwie sein Zuhause ganz verändert vor. Vorher war der Papa ein Loser und die Mama war irgendwie Alkoholikerin schon fast und alle waren frustriert und die Geschwister haben es zu nichts gebracht und dann letztendlich wacht er quasi in einem neuen Zuhause auf, wo die Rollen umgedreht sind und die Eltern sich mögen und sich gut verstehen, der Papa erfolgreich ist und er einen dicken, was ist das, Monster-Pickup irgendwie in der Garage vorfindet als sein eigenes Auto, mit dem er gerade mit seiner Freundin losfahren will, als dann plötzlich doch nochmal jemand aus der Zukunft zurückkommt, nämlich Doc, der zuvor mit der Zeitmaschine losgerast ist und ihn und seine Freundin mit ins Auto nimmt und sagt, wir müssen zurück in die Zukunft und dann fliegen sie dann mit einem fliegenden Zeitmaschine zurück in die andere Zukunft.
Genau, in die neuere Zukunft.
Genau.
Wow, gut. Sehr gut. Das ist echt gut zusammengefasst. Richtig gut strukturiert. Gibt es eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Hast du toll, hast du gut gemacht. Ich hatte mir ganz viel dazu aufgeschrieben und wahrscheinlich wäre es bei mir wieder viel mehr durcheinander gewesen als bei dir. Ich würde den Anfang noch kurz erwähnen, weil ich den auch irgendwie irritierend finde, also für heutige Sehgewohnheiten. Da gibt eine sehr lange Kamerafahrt, die an, ich weiß nicht, also zig Uhren, ich weiß nicht, ob es hunderte sind, aber an zig Uhren vorbeiführt, an so selbstgebasteltem, so Low-Tech-automatisiertem Hauseinrichtungsgedöns vorbei, irgendwie an einer Kaffeemaschine, die richtig funktioniert, ein Toaster, ein Hundefutterdosenöffner. Das fand ich auch ganz interessant, also weil das wirklich, fand ich irgendwie irritierend, also dass da so lange am Anfang im Prinzip nichts passiert. Und ich meine, klar, das Thema sind Zeitreisen, also die Zeit spielt eine große Rolle, aber ich habe es tatsächlich bis jetzt nicht verstanden, warum am Anfang da so viele Uhren gezeigt werden mussten. Das ist mir irgendwie nicht wirklich klar. Fand ich etwas
der
irritierend.
Doc hat es auch mit den Uhren. Ne? Er hat ja immer mehrere dabei und so. Also es ist so seine Leidenschaft. Vielleicht, weil er dann eben 30 Jahre lang gebraucht hat, um seine Zeitmaschine zu bauen. Ja. Und sie wollten diesen Wissenschaftler quasi einführen. Ne? Jetzt sind wir schon quasi, jetzt springe ich schon wieder ein Stück. Aber letztendlich ist das, glaube ich, so eines der Elemente gewesen, so eine Self-Made selbst so ein Tüftler mit komischen Sammelleidenschaften.
Ja, das stimmt. Ja. Einfach so ein bisschen der Prototyp des leicht verrückten Wissenschaftlers, oder?
Irgendwie leicht, sind, also.
Naja, also ich meine jetzt im Sinne von leicht verrückt, dass er, also in nicht, vielen Filmen gibt es die
böse
Irren,
verrückt,
genau,
ja. Gibt's
die irren Wissenschaftler und er ist so der, also positiv verrückte Wissenschaftler.
Er ist eigentlich der nette ja. ältere Kumpel, zu dem jemand gehen kann, der sich zu Hause nicht so ganz aufgehoben fühlt.
Genau.
So nach dem Motto, ja.
Genau. Ja, also das ganze Spiel, das kann ich noch ergänzen, in einem Ort namens Hill Valley. Ich denke, das ist ein hypothetischer Ort, den gibt es nicht. Da habe ich zumindest nichts dazu gefunden. Ich glaube, das hat man sich ausgedacht.
Das war auch ein bisschen absurd. Hügeltal ist er irgendwie.
Ja, genau, genau. Der Film wurde 1984 vor allem gedreht und kam 1985 in die Kinos. Laut Internet hat der Film etwa so um die 20 Millionen Dollar gekostet. Und hat tatsächlich Einnahmen von fast 400 Millionen generiert.
Ach, krass.
Also ein echter, also wirklich ein Bringer. Also hat tatsächlich bei den doch relativ geringen Kosten richtig viel eingespielt. Hat eine abgefahrene, also auf der IMDb-Seite ein echt abgefahrenes Rating von 8,5, was schon richtig gut ist. Also da kommen nicht mehr viele Filme hin. Ich weiß nicht, also ich finde ihn jetzt nicht so ein Megameisterwerk, so aus künstlerischer Sicht. Vielleicht spielt er auch so ein bisschen so die, ach, das war so toll früher, der Film. So, vielleicht spielt das ein bisschen mit einer Rolle. Aber er ist schon gut. Produziert wurde der Film von Steven Spielberg, also recht prominent wird er auch aufgeführt am Anfang im Vorspann.
Da war er schon berühmt sozusagen.
Genau, da war er schon berühmt. Und die Filmmusik kommt von Alan Silvestri. Ich hatte irgendwie gedacht, als ich das gesehen hatte, kommt mir so bekannt vor. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut und tatsächlich bin ich über seinen Namen gestolpert, als wir die Serie Cosmos gesehen haben von Brennan Braga, einer der Star Trek-Macher. Der hatte die Serie Cosmos, die ursprünglich vom Physiker...
Sagan?
Ja, genau, natürlich, genau, Sagan. Genau,
ja, Sagan,
genau.
Ja.
Der hatte ursprünglich diese Serie schon einmal produziert und der Brennan Braga hat die sozusagen aufgehübscht oder ja, neu gemacht, zusammen mit Neil deGrasse Tyson, einer der wahrscheinlich auch prominentesten Physiker unserer Zeit. Und da hat er die Musik eben auch gemacht, zu dieser Serie. Und da fand ich sie tatsächlich ziemlich gut. Also ich fand, das hat da gut gepasst, war nicht so aufgedrückt. Manchmal war es ein bisschen viel, aber also mir hat es da ganz gut gefallen. Und hier tatsächlich bei Zurück in die Zukunft fand ich es eigentlich auch sehr gut. Fand ich auch eine schöne,
ich habe den Soundtrack irgendwie nur die Lieder so in Erinnerung und der Rest ist nicht auffällig, aber das ist eigentlich schon fast ein gutes Zeichen, so dass das wirklich so begleitet oder unterstützt.
Ja. Ja. Huey Lewis and the News, The Power of Love. ja, das war genau einer der wirklich schon tatsächlich auch bekannteren Lieder in den 80ern. Also die kriegt man eigentlich, da läuft man eigentlich, oder stolpert man eigentlich fast immer wieder drüber, wenn man sich so einen Sampler aus der Zeit anhört. Das ist einer der Lieder, finde ich, die tatsächlich dann in Erinnerung, im kollektiven Gedächtnis irgendwie geblieben sind.
Aber ist der jetzt für den Film geschrieben worden?
Nee, glaube nicht.
Das nicht, ne?
Nee, genau. Nee, den gab es vorher schon und die haben sich dann da drum bemüht, den spielen zu dürfen. Ich mache es mal heute ein bisschen kürzer, weil ich finde, es nicht so viel zu erzählen gibt diesmal zu den Machern des Films. Wir kommen bei den Audiokommentaren nachher noch zu ein paar Details. Und der Dean Candy war der Kameramann, hat es immerhin zu einer Oscar-Nominierung für Falsches Spiel mit Roger Rabbit gebracht. Aber vielleicht tatsächlich interessant ist der Arthur Schmidt, geboren 1937, hat tatsächlich immerhin auch schon mal einen Oscar für den besten Schnitt bei Falsches Spiel mit Roger Rabbit und Forrest Gump bekommen. Und der hat also jetzt hier auch bei Zurück in die Zukunft den Schnitt gemacht. Und tatsächlich finde ich tatsächlich auch, dass es wirklich gut zusammengeschnippelt ist, der Film. Also er erzählt die Geschichte wirklich gut, man ist nicht verloren, gut erzählt.
Und es waren aber zwei Editor.
Genau, es war noch ein anderer Editor da, den habe ich jetzt nicht rausgesucht, weil der jetzt nicht so eine lange Liste von Preisen hatte.
Ja, die haben in der Post-Production oder während der, also die haben wohl schon während des Films auch schon geschnitten und dann hatten sie aber relativ wenig Zeit für die Post-Production und haben noch einen zweiten Cutter-Editor hinzugeholt.
Genau. In der Hauptrolle des Marty McFly, also das wissen ja die meisten, aber für die, die es noch nicht wissen, Michael J. Fox, mittlerweile auch dann doch schon 60 Jahre alt, also Jahrgang 61, hat dort die Hauptrolle gespielt, des jungen Marty McFly. Ursprünglich geplant war Eric Stoltz, mit dem auch schon viel gedreht wurde.
So, 5 Wochen.
Um die 5 Wochen, genau. Und dann hat man festgestellt, dass das irgendwie nicht passt, dass die Idee von Humor, die die Produzenten hatten, die Produzenten und der Regisseur hatten, also Robert Zemeckis und Bob Gale vor allem, die hatten offensichtlich eine andere Vorstellung von Humor und das kam nicht so rüber, wie der Eric Stoltz das dargestellt hat in der Rolle.
Und die haben auch beide das Drehbuch zusammengeschrieben. Also die sind sozusagen als Duo wohl schon auch in vorherigen Filmen haben die schon zusammengearbeitet.
Genau, da kommen wir nachher noch zu, den Audiokommentaren. Genau, und der war so ursprünglich jemand anders geplant und dann hat man tatsächlich nochmal 5 Wochen nochmal neu drehen müssen. Das ist natürlich, allein da sind natürlich schon ziemlich hohe Kosten entstanden. Die mussten irgendwie nachher auch tatsächlich dann zusehen und an vielen Stellen dann knapsen, um die Kosten ein bisschen zu reduzieren. Also man hat öfter das Drehbuch umgeschrieben, unter anderem auch genau deshalb, weil man dort zu hohe Kosten erwartet hat. Ich würde ganz gerne kurz was zu Michael J. Fox sagen wollen, weil ich finde, es ganz interessant ist, was es über ihn da zu berichten gibt. Er ist ja nicht so der Schauspieler, der jetzt in Hunderten von Filmen aufgetreten ist und den man irgendwie aus vielen, vielen Rollen kennt. Aber wo man ihn tatsächlich kennen könnte, war mehr oder weniger parallel zu Zurück in die Zukunft, war Teen Wolf, wofür er sich mittlerweile auch so ein bisschen schämt oder naja, zumindest drüber lacht.
Damals, so bei den Interviews, ne?
Genau. Und er hat auch in Mars Attacks mitgespielt, eine meiner Lieblingsfilme. Ja, also wo fast alle, glaube ich, die in diesem Film mitspielen, sich irgendwie selbst oder ihre eigene Prominenz ja so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Der Michael J. Fox, der ist an Parkinson erkrankt, Mitte der 90er. Und das ist sowas, was ich gar nicht so wahrgenommen hatte erst am Anfang und mir ist es erst relativ spät aufgefallen. Die ersten Symptome hat er wohl immerhin schon Anfang der 90er gehabt. Da hat auch noch meine Oma gelebt. Die hat nämlich auch irgendwann an Parkinson erkrankt und hatte dann, bei ihr fing das an mit Vergessenssequenzen. Also sie hat irgendwann viele Sachen vergessen und hat irgendwann auch einen Teil ihrer Familie nicht mehr erkannt. Und dann gibt es eben diesen Tremor, also sprich dieses Zittern oft in den Händen, was einen dann total frustriert, weil man nichts mehr festhalten kann und die Tasse Kaffee verschüttet. Also das ist wirklich eine Krankheit, die einen auch so ein bisschen, glaube ich, aus der Gesellschaft rausbringt, weil man so als vielleicht auch als störend wahrgenommen wird, weil man, ja, das gemeinsame Sitzen am Tisch in einem Restaurant wird dann schwierig, wenn man das Weinglas vergießt. Oder auch eben, wie das auch bei Alzheimer ja oft ist, das Vergessen der Menschen, die man eigentlich kennt, der eigenen Enkelkinder zum Beispiel, das ist natürlich auch was Schlimmes. Und der Michael J. Fox, wie gesagt, da fing das schon Anfang der 90er an. Aber er hat immerhin trotzdem bis 2020, also erst Ende 2020 hat er seine Schauspielkarriere für beendet erklärt. Also bis dahin hat er tatsächlich auch immer noch gearbeitet, konnte sich noch offensichtlich noch die Texte für Rollen merken und so weiter. Also konnte dann noch wirklich arbeiten in dem Bereich. Was ich total beeindruckend finde, wenn ich mir einfach meine Oma anschaue, wo es tatsächlich eigentlich innerhalb von 10 Jahren, wobei sie noch deutlich älter war.
Ja, aber er ist ja dann sehr jung erkrankt. Ja,
genau.
Also deutlich jünger als alle, allermeisten anderen.
So. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Genau. Meine Oma war natürlich schon deutlich älter und da ging das wahnsinnig. Bei ihm ist es offensichtlich sehr, sehr früh losgegangen, als er noch sehr jung war. Und er scheint das, ja, also da scheint es dann etwas, der Verlauf etwas flacher zu sein. Der hat seit Ende Jahr 2000, glaube ich, hat er dann eine Stiftung für die Erforschung von Parkinson eingerichtet. Und mittlerweile, so zumindest sagt das die Wikipedia, hat er 800 Millionen Dollar für die Parkinson-Forschung aufgebracht über diese Stiftung. Ja,
krass.
Absolut verrückt. Also das ist richtig, richtig viel Geld. ich bin jetzt nicht so tief drin in der Parkinson-Forschung, in der Medizin, dass ich nicht genau sagen kann, ob ihm das selbst vielleicht auch schon was geholfen hat. Sprich, also ob es Medikamente gibt, die die Symptome vielleicht mildern können und er da jetzt auch selber auch selbst was von hat. Das wird sicherlich nicht sein erster Antrieb sein, aber sicherlich ja auch was ihn freuen würde. Ja. Genau, aber weg vom Parkinson hin zu dem, was er zu der Zeit gemacht hat, als der Film gedreht wurde. Er spielte in der Serie Family Ties mit. Die war genau parallel zu dieser Zeit in der Aufnahme und in der Ausstrahlung. War eine wahnsinnig erfolgreiche Serie in den 80ern. So, 82 fing das an, es sind insgesamt 7 Staffeln produziert worden. Naja, und er hat tatsächlich parallel zu den Aufnahmen für den Film hat er auch Family Ties aufgenommen.
Und das ist auch Teil der Kommentare und der Extras.
Ja. Genau. Kannst du gerne was dazu sagen?
Ja, weiß ich ja nicht, ob wir dann das nachher nochmal oder also.
Wie du magst.
Also ja, eine unglaubliche Tortur. Und er hat das auch selber in den Extras sozusagen sind ein paar Interviews mit ihm drin und ein Making-of und so weiter. Und da ist eins ein bisschen später, wo er so zurückblickt und sagt, ich erinnere mich da an manche Dinge gar nicht. Und steht da auf der Bühne von Family Ties und fragt sich, wo sein Videorekorder ist, weil er ja eigentlich Marty gerade im Kopf hat, der mit der Videokamera irgendwie durch die Gegend rennt, den halben Film. Und er, der wurde irgendwie schlafend quasi in sein Haus gefahren, ins Bett gelegt, morgens aufgeweckt, unter die Dusche gestellt. Da hat irgendjemand die Kaffeemaschine angemacht, damit er überhaupt pünktlich zu seinen beiden Jobs kam. Die haben vor allem nachts gedreht. Also
für den Film.
Das ist ja toll, wenn das ein Mensch sich entscheidet, das zu tun, aber da hängen ja 100 Leute dran, die da wochenlang nachts arbeiten müssen. Also es ist ja nicht nur er, ne? Also es ist ja die ganze Crew, die da dann genau. Mal eben zu wochenlanger Nachtarbeit quasi verdonnert wurde. Also ja. Das ist schon krass. Also der Regisseur sagt das dann auch in einem Kommentar, der hat halt dann irgendwie tagsüber im Editing Room und dann ist er nachts quasi zum Zweitjob zum Drehen gegangen. Also auch irre. Also,
ja, das stimmt. Die Serie lief dann auch seit 84 in Deutschland im Fernsehen.
Unter
drei verschiedenen Titeln. Es wurde auf drei verschiedenen Sendern ausgestrahlt.
Okay.
Und tatsächlich hieß das, ich habe es mir jetzt nicht gemerkt, auf welchem Sender das war, aber es lief unter dem Namen Familienbande. Es lief aber auch unter Hilfe, wir werden erwachsen. Und ich glaube, auf ProSieben lief es unter Jede Menge Familie.
Mhm.
Also, frag mich nicht, was da die Leute wieder geritten hat, sich da so einen Quatsch auszudenken. Aber so war das wohl. Ich kenne die Serie tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist sowas, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen.
Ich habe das nicht in Erinnerung. Und ich habe auch nicht viel Vorabendserien geguckt.
Also. Ja, genau. Apropos, wo wir da gerade dabei sind. Kannst du dich dann daran erinnern, wann du den gesehen hast?
Nicht wirklich, aber es war einer der seltenen Kinoerlebnisse. Wir sind nicht so oft ins Kino gegangen, aber ich meine mich dunkel dran zu erinnern.
Okay.
Und ich habe meine Schwester gefragt, die meinte, wir waren doch da im Kino oder so. Also, sie weiß es auch nicht mehr.
Ja, interessant. Ja, aber ich komme ja aus dem Osten.
Wann hast du den denn gesehen, frage ich mich.
Ja, das weiß ich auch nicht genau. Also, ich definitiv nicht im Kino, weil der bei uns nicht gelaufen ist in der DDR. Kann ich mir nicht vorstellen.
Wann lief
der
denn im Kino, weißt du das? In Deutschland?
Der kam 85 raus. Normalerweise laufen die dann ja im selben oder spätestens im nächsten Jahr. Mhm. Also normalerweise gab es da nicht so viel Verzug. Also ich denke, in der Zeit dürfte das offiziell das erste Mal gelaufen sein. Und da habe ich es definitiv nicht gesehen. Ich vermute, ich habe es irgendwann im Fernsehen das erste Mal gesehen. Naja, also ich meine, er war sehr unterhaltsam.
Ich fand den super damals. Ja. Also ich glaube, das war schon einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Also vor allem der erste. An die anderen erinnere ich mich.
Also ich denke, ich werde den gesehen haben, als ich dann schon wahrscheinlich eher so, schon, also da werde ich so halbwegs erwachsen gewesen sein, vermute ich mal, als der dann irgendwann dann auch für mich sichtbar wurde. Ein toller Film, auch trotzdem für mein Alter damals, natürlich viele Sachen, die da mich angesprochen haben, glaube ich, und das mit der Zeitreise, das öffnet ja, wenn man es vorher noch nicht kannte, öffnet das natürlich auch wahnsinnig viele Horizonte. Man hat natürlich auf einmal viel mehr Möglichkeiten, über Dinge nachzudenken. Was wäre, wenn? Das ist ja dieses What if. Ist natürlich in dem Zusammenhang ein richtig, richtig, naja, also eine unendliche Geschichte. Ne? Also du kannst da ja wahnsinnig, kannst du ja ganz viel ausdenken.
Also hier steht 3. Oktober 85.
Ja, passt dann, ja.
Und wenn die im Juli den in den USA erst rausgebracht haben, dann war das ja super schnell.
Ja, naja gut, du musst ja theoretisch schon nicht viel machen.
Du musst synchronisieren, genau. Nur, naja gut, das musst du auch machen, ganz im Film. Ne? Ja.
So war das, war schon wirklich gut. Vielleicht noch das eine oder andere noch kurz zu ein paar anderen Schauspielern, also Christopher Lloyd, der spielt den Doc Brown in dem Film, der hat in irrsinnig vielen, vor allem Nebenrollen, auch schon mitgespielt in anderen Filmen. Ich persönlich finde besonders erwähnenswert seinen Cameo, den er hatte in A Million Ways to Die in the West. Den müssen wir uns auch mal noch zusammen anschauen. Ein Film von und mit Seth MacFarlane. Eine, naja, also Parodie ist falsch, aber vielleicht eine Western-Comedy-Liebeserklärung. Und da tritt er tatsächlich jetzt als Doc Brown auch tatsächlich auf. Und in seinem Auto, der dieser Western spielt, im Jahr 1882, glaube ich, in dem tatsächlich nämlich auch einer der, also der zweite oder der dritte Teil von Back to the Future spielt, wo er sozusagen dann dort einfach nochmal auftaucht. Crispin Glover, wie ich mir hier notiert, ist irgendwie so ein bisschen... Den finde ich irgendwie total super in dem Film. Der Vater von Marty McFly. George McFly heißt er in dem Film. Irre. Also wirklich ein irrer Typ irgendwie. Also man.
Das heißt, es ist so fast Slapstick, aber.
Ja. Irgendwie aber overacted total, finde ich. Also total überdreht und übertrieben alles.
Aber irgendwie trotzdem so trotzdem schon auch so eine gewisse Art glaubwürdig in dieser
Welt, ne, sozusagen. Oder in diesem Film auch, in diesem Setting.
In diesem Setting und auch so, dass er so, der passt halt nicht rein. Und es gibt immer Leute, die nicht reinpassen. Ja. So, ja. Die nicht damit zurechtkommen wie alle anderen irgendwie.
Ja.
Das machen und der seine eigene kleine Welt hat und unbeholfen ist und was durcheinander bringt, aber er macht es schon extrem übertrieben. Also, das ist so.
Tatsächlich scheint es ja so zu sein, dass er ja auch als Schauspieler offenbar so besonders irgendwie ist. Ne? Das kommt so ein bisschen auch durch in den Kommentaren, dass er offensichtlich auch eine etwas andere Herangehensweise oft hatte an diese Rolle.
Oder irre Ideen.
Oder
noch
irre Ideen,
als was genau. zu sehen ist.
Genau. Ja. Und ich glaube, deshalb passt das auch ganz gut, dass er tatsächlich ja mittlerweile auch, also für viele deutlich bekannter geworden ist in diversen Filmen von Jim Jarmusch und von David Lynch.
Echt?
Da passt das natürlich auch sehr gut rein, finde ich.
Ein bisschen exzentrisch so.
Genau. Der Typ, der den Biff Tannen spielt, der, also dieser Bully-Typ, der Thomas F. Wilson, der hat, der hat eigentlich dann in nicht so vielen anderen Rollen und Filmen noch mitgespielt. Also ich kenne ihn tatsächlich sonst nirgendwo. Ich habe ihn sonst nirgendwo mehr gesehen und auch die diversen Internetdatenbanken geben da nicht so viel zu her. Mhm. Ja, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil ich finde, er hat irgendwie ja ganz gut gespielt, aber manchmal ist das ja so, dass man so unsympathische Rollen, dass einem die irgendwie manchmal wie so ein Makel irgendwie auch an einem kleben bleiben, so als Schauspieler.
Obwohl er ein sehr netter Typ sein soll, habe ich mal wieder gesagt, so wie so viele große Menschen, die dann auch als Bösewichte oder Bullies oder so eingesetzt werden.
Genau.
Ich habe hier gerade Wikipedia nochmal nachgeguckt und die eine Hommage soll der Anfang sein mit diesen Uhren, die so ticken die ganze Zeit, soll eine Hommage an die Zeitmaschine, an den Film sein. Das haben sie, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, dass diese Uhren da irgendwie aus dem Jahr 1960 ist. Ja.
Okay. Ja. Wäre auch nochmal was man sich auf die Liste schreiben könnte. Den kenne ich, glaube ich, auch noch nicht. Noch einen Schauspieler würde ich erwähnen wollen. Der hat nämlich in dem Film seine erste Rolle gespielt. Billy Zane. Er spielt einen dieser Rüpelfreunde von dem Biff. So habe ich mir das hier notiert. Er wird später durch eine relativ prominente Rolle in Titanic bekannt. Mhm. Und tatsächlich spielt er auch eine etwas, naja, vielleicht verrückte Verknüpfung in Uwe Bolls Darfur mit. Uwe Boll ist ja bekannt als einer der angeblich schlechtesten Schauspieler der Welt. Regisseur, Entschuldigung, ja. Natürlich. Hat aber mit Darfur einen sehr, sehr guten Film tatsächlich mindestens einen sehr guten Film gemacht. Da spielt der Billy Zane zum Beispiel auch mit. Ich würde noch mal kurz was anderes noch erwähnen wollen, quasi zu einem dritten Schauspieler in Anführungszeichen des Films, nämlich dem DeLorean, also der Zeitmaschine. Das fand ich wirklich ganz spannend, weil mir war nicht klar, ist das jetzt irgendwie ein Auto, das die sich ausgedacht haben für den Film? Was gibt's da so drumherum? Tatsächlich ist das eine ganz spannende Geschichte, die da um den DeLorean herum existiert. Nicht den aus dem Film, sondern ganz grundsätzlich. DeLorean, der DeLorean heißt deshalb so, weil er von John DeLorean entwickelt wurde. Das ist ein Ingenieur, der von General Motors gekommen ist und seine eigene Firma gegründet hat, nämlich DeLorean Motor Company, DMC. DMC ist dann auch das, was da vorne am Auto dran steht.
Ja, okay.
Und der hatte tatsächlich als Idee, er möchte ein ethisches Auto bauen. Damals schon, also in den 70ern. Mhm. Und für ihn meinte ethisch, es soll sicher sein, es soll langlebig sein und nachhaltig sein. Das waren so die Stichworte, die er sich gegeben hatte. Und hatte dann eben dann mit vielen zusammen überlegt, wie könnte dieses Auto aussehen, aus welchen Materialien sollte das sein, damit es langlebig ist, und so weiter. Also verschiedene Ideen dazu gehabt. Letztendlich kam es dazu, dass in Belfast in Nordirland dann die Produktion lief. Mhm. Und zwar wurden so um die 9000 Exemplare wohl gebaut insgesamt. Mhm. 9000 immerhin. Es war natürlich aber nicht viel im Vergleich zu einer großen Autofirma. Das Dumme ist, das Ganze ist ziemlich gefloppt. Also es gab kaum Interessenten an dem Auto, weil es zu teuer war. Dann für den Preis und für den Look wohl aber auch nicht schnell genug war, weil es schon so ein Sportswagen war. Dafür aber dann doch nicht schnell genug war, weil man eben so viel, weil er relativ schwer war, aus Edelstahl und aber auch viel Plastik irgendwie wo mit drin hatte. Und dann aber eben tatsächlich, offensichtlich nicht so viele Interessenten gefunden, dass sie das gut absetzen konnten. Und die sind dann relativ schnell in die Insolvenz geschlittert. Das ist schon wieder ein eigener Film eigentlich. Und dann, um die Insolvenz abzuwenden, hat dann der John DeLorean angefangen, mit Kokain zu dealen.
Ach, wie verrückt.
Das wird auch so in so einem Nebensatz auch erwähnt, im Kommentar, glaube ich. Und dann ist er aufgeflogen, weil tatsächlich, also, das ist echt wirklich wie im Film, dann ist er aufgeflogen, weil er tatsächlich an einen DEA-Agenten geraten ist bei dem Dealen mit dem Kokain. Das Ganze ist dann aber irgendwie, es ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Also ich glaube, er ist dann nicht richtig für verurteilt worden. Aber das ist eben auch so einer der Gründe, wieso es tatsächlich dann, also weil dieses Auto nicht so besonders interessant war, scheinbar, also keine besonders hohe Nachfrage existierte. Unter anderem deshalb hat man sich dieses Auto dann auch genommen, weil es eben günstig war und auch, aus der Sicht der Produzenten zumindest trotzdem so ein bisschen futuristisch war, aber auch nicht so bekannt. Und so, dass man dann das.
Haben sie aber auf diesen Stahlrahmen nochmal, warum? Ich weiß.
Ja, das ist natürlich, genau.
Wegen der Aufbauten, ich weiß es nicht.
Nee, auch deshalb, weil es eben so ein bisschen anders aussieht. Also, wann hat man schon mal ein Edelstahlauto gesehen? Also, wirklich so die Karosserie, also auch die Verkleidung und so, das war Edelstahl. Mhm. Ja, das war nicht gefärbt, das war nämlich nicht lackiert, sondern das war halt so Edelstahl. Und das sieht halt auch, also wenn man hinguckt, sieht sie auch jetzt immer noch besonders aus.
Ja.
Genau.
Ja.
Und das war wohl auch einer der Gründe. Und dadurch, dass das Auto eben auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit getrimmt war, konnte man natürlich auch relativ viel dran rumbasteln. Edelstahl ist ja auch stabil und dann konntest du viel raussägen und viel anbauen und viel ranklemmen und so. Und dadurch ging das natürlich dann auch ganz gut. Dann war das auch so eine Idee. Im Prinzip sind das wohl so die Hauptgründe. Michael J. Fox hat sich so ein bisschen beschwert über das Auto. Er meinte, er hasste das Auto. Vor allem wegen dieser ganzen eingebauten Komponenten. Es gab überall scharfe Kanten, an denen er sich verletzt
hat. Er hat immer die Knöchel ausgeschraubt beim Schalten und so. Das war fürchterlich und du hattest keinen Platz, wenn du zur Seite aussteigen wolltest mit diesen blöden Türen, die nach oben aufgingen.
Genau.
Und dann gingen sie noch nicht mal auf, weil die dann irgendwie so eine Gaspneumatik hatten und dann war es dann nachts zu kalt, weil die haben ja immer nachts gedreht irgendwie und dann mussten da irgendwelche Leute mit tragbaren Föhns im Auto sitzen und das warm halten, damit es zur rechten Zeit überhaupt aufging, das blöde Ding. Also das war wohl schon so ein Abenteuer auch.
Was ich total interessant finde, ist also genau auch eine der Gründe, wieso sie sich wohl das Auto genommen haben, so ein bisschen futuristisch, auch wegen der Flügeltür, weil die eben nach oben aufging. Und tatsächlich war auch eine der Ideen, so eine Flügeltür für dieses Auto zu verwenden, bei dem Ingenieur, dem John DeLorean, dass er sagte, man braucht nicht so viel Platz. Eigentlich ist es eine ganz coole Idee, weil du tatsächlich...
Stimmt, wenn du die Tür ganz aufmachst, brauchst du natürlich mehr Platz.
Genau, ja. Und tatsächlich so bei engen Parkplatzverhältnissen, wie es die ja mittlerweile gibt, ist das eigentlich voll die gute Idee, weil du es einfach hochklappen kannst. Du hast kaum eine Auslenkung nach außen, sondern das geht vor allem nach oben und kannst eigentlich deutlich besser ein- und aussteigen, ohne dass du da dein Nachbarsauto irgendwie zerschrammst.
Ja, dann vielleicht habe ich das auch falsch verstanden mit dem Platz, keine Ahnung.
Weil das, glaube ich,
lustig, weil die drei Autos hatten. Ne?
Genau, stimmt, sehr gut, wollte ich auch gerade noch sagen, ja. Genau. Genau, die haben drei Autos, nicht, ich wollte gerade sagen verschlissen, aber stimmt nicht, sondern die haben einfach drei Autos verschieden umgebaut, mit in verschiedenen Detailgraden, innen und außen auch und so, damit sie das in den entsprechenden Szenen verwenden können. Ja.
Eins nur für Außenaufnahmen, wo sie rumrasen, damit eins für Innenaufnahmen mit Nahaufnahme von den Fahrern und eins mit allem Elektro-Schnickschnack und naja, futuristischen Knöpfen und Leuchten, sehr lustig. Mhm. Ja, großen Digitalanzeigen und alles blinkt und piept wahrscheinlich. Ja. So ein bisschen Cockpit-mäßig, ne, sah es ja auch dann aus.
Also ja, auch irgendwie auf jeden
über,
Fall.
Über der Windschutzscheibe haben sie ja auch noch irgendwelche Leisten gehabt mit Knöpfchen und allem.
Genau. Ja. Also es gibt total viele Sachen, die ich total super finde in dem Film. Es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht so toll finde, aber so generell hat es mich echt ganz gut amüsiert. Also mein absoluter Lieblingssatz in dem Film ist ja wirklich: Mein Name ist Darth Vader. Ich bin ein Außerirdischer vom Planeten Vulkan. Das ist super. Also es ist wahrscheinlich rührt es irgendwie echt aus diesem Film, dass alle Menschen Star Trek und Star Wars durcheinander bringen. Kein Wunder.
Das stimmt. Ja.
Das fand ich, das ist einer meiner absoluten Lieblingssätze. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass von den Autoren absichtlich durcheinander geworfen wurde und die nicht auch auf deren Seite das dann durcheinander geschmissen haben, Star Trek und Star Wars. Ja, ich weiß nicht, Janina, ich hätte noch so ein paar Notizen, aber ich will ja auch nicht die ganze Zeit reden. Magst du auch? Gibt es auch noch irgendwas,
nicht,
was du erzählen willst?
Einfach, ja, also ich fand das einfach sehr lustig, den Film jetzt nochmal zu gucken nach vielen Jahren, wo ich ihn nicht gesehen habe und wo ich eben kein Teenager mehr bin und irgendwie das so ein bisschen mit mehr Abstand und dann kriegt man auch mehr Sachen mit und von der Geschichte und wie sie was erzählen. Und also er hat schon sehr viel humoristische Elemente und also ich finde, die tragen immer noch, auch wenn manche sind doof, aber irgendwie die meisten sind irgendwie nett oder lustig oder so, ne? Also die Mama, die dann halt ihm immer auf die Pelle rückt und er fällt immer vom Stuhl und keine Ahnung. Das sind einfach so lustige. Aber so solche Sachen, die mir jetzt aufgefallen sind, dass der Doc Brown dann den Polizisten schmiert im Hintergrund, während Marty den Brief in seine Jackentasche mogelt oder so. Also ich weiß nicht, ob mir das früher überhaupt aufgefallen wäre, ne? Also so irgendwie so ein bisschen anderer Blick. Da waren natürlich die jungen Schauspieler, glaube ich, viel mehr und viel interessanter. Und ich hätte mich, glaube ich, nie irgendwie mal auf den Hintergrund gebracht. Ich glaube, überhaupt nicht drauf geguckt irgendwie. Mm. Das war auch nicht so wichtig. Ja.
Aber ich glaube, das ist ja auch das, was diesen Film schon auch auszeichnet, auch wenn der 1985 produziert wurde, wo es noch keine Blu-rays und also Home-Video überhaupt allgemein noch nicht so verbreitet war, dann gibt es einfach irrsinnig viele, ja, man würde es heute vielleicht Easter Eggs nennen, irrsinnig viele Anspielungen an andere Filme und kleine versteckte Hinweise auf diese Zeitreisen und auf das, was sich verändert hat drin. Das finde ich schon toll und das ist auch was, das siehst du ja im Kino gar nicht, wenn du das einmal im Kino siehst. Ja. Also viel ist wirklich da drin untergebracht, was dir eigentlich erst beim zweiten, dritten, vierten Mal, glaube ich, auffällt. Und das ist schon schön. Also es gehört zu den Filmen, die man sich wirklich gut ein paar Mal angucken kann. Und man immer noch was Neues entdeckt.
Viele Sachen drin haben, wo man denkt, oh, was haben sie denn da gemacht oder so. Ne?
Ja.
Sondern es ist irgendwie so stimmig.
Ja.
Und haben sie gut gemacht, gut hingekriegt.
Ja. Ja, ich finde es teilweise ein bisschen zu slapstickig irgendwie so, dass es so teilweise denke ich mir so, oh, na gut, aber trotzdem finde ich es im Großen und Ganzen schon auch wirklich immer noch unterhaltsamen Film.
Und sie meinen eben auch, naja, es ist halt auch zu der Zeit entstanden und geschrieben, ne? Und man merkt es dem Film auch an, dass das ein Mitte 80er, Anfang Mitte 80er Film war und irgendwie, was sie dann überrascht hat, ist, dass in Europa diese materialistische Teil der Geschichte, weil
das Ende,
das ja vom Ende her gedacht, ist alles viel besser, weil jetzt hat er einen riesen Pickup und die Eltern haben ein schickes Haus und die haben viel Geld und sind erfolgreich und die Geschwister sind erfolgreich und gehen nicht zu McDonald's jobben oder zu Burger King, sondern eben
haben Anzug an.
Ins Büro und so. Aber selbst da, ne, was ist das hier? Und dann sagt die Schwester, Frühstück. Also es ist schon auch, es hat auch schon Humor und auch zum Teil eine gewisse Selbstironie, die dann so ein bisschen durchschimmert, ne? Aber so, dass das die Erfolg, dass das das Erstrebenswerte ist für einen Jugendlichen, ne, eine Freundin und ein dickes Auto zu haben und Eltern, die erfolgreich sind, für die man sich nicht schämen muss, klar, ist irgendwie. Ist schon normal, aber es ist echt so ein Monsterauto. Das, ich glaube, das ist mir nicht einmal aufgefallen damals.
Nee, mir auch nicht.
Also das ist mir jetzt aufgefallen, obwohl die sagen, die Filmkritiker haben das damals schon, aber da waren die Filmkritiker auch erwachsen.
Die europäischen Filmkritiker.
Ja, die waren dann wahrscheinlich erwachsen und ein bisschen kritischer. Also wir wären und waren damals ja das Zielpublikum, würde ich mal sagen.
Genau, ja. Und ich glaube, ich war da auch schon noch so, dass ich so ein Auto schon bestimmt noch richtig cool gefunden habe. So ein Pickup, dass da irgendwie, wenn ich einen eigenen Pickup gehabt hätte mit 18, das wäre, glaube ich, noch schon.
Dann hättest du auch einen Führerschein gemacht.
Dann, genau.
Ja, Fahrerlaubnis.
Den ich immer noch nicht habe, genau. Ja, das stimmt.
Ja. Oder sowas, dass ne, 55 und 85 und 55 ist vor diesem Rathaus so ein netter, kleiner Square mit Rasenfläche und so ein kleines Monument für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Gut, das ist nicht so nett, aber irgendwie halt so gefällig und grün und Büsche und Bäumchen. Und 85 ist das ein einziger ekliger Parkplatz, so voll lieblos und totgefahren. So, ne?
Alles ein bisschen runtergekommen
auch. Alles, ne? Ist ein bisschen runtergekommen, das ist auch Absicht gewesen.
Kritischer Blick auf die eigene Gegenwart.
Kritischer Blick insofern und was mir auch erst jetzt, also überhaupt jetzt beim Gucken, nicht mal beim Film gucken, sondern bei den Kommentaren und bei Making-of und so gucken, dass halt schon so eine Ruin der Innenstadt durch diese Mall, ne? Also er spielt ja auch vorne am Mall auf diesem Parkplatz und im Mall hat die Innenstadt tot gemacht und in den USA ist das ja ganz extrem der Fall. Ne?
Ja.
So. Und da ist das einfach auch reflektiert und aber selbst das fällt mir jetzt erst so im Nachhinein so auf, dass das auch eine Zeitkritik oder ne, wie man will, auch da schon irgendwie ein bisschen mitspielt.
Genau.
55 als heile Welt, ja.
Ja,
schon ein bisschen, ne?
Ja, sie haben ja auch gesagt, dass sie tatsächlich gerade 55 so einen auch so Warmlichtfilter reingebaut haben.
Stimmt,
noch, ja. Um das Ganze noch ein bisschen wärmer erscheinen zu lassen. Und, in
85
dem,
ist ein bisschen greller und leuchtendere, genau. Farben und so. Stimmt, ja.
Dass man das auch das schon auch dort versucht.
Weich gezeichnet.
Ja, genau, genau, genau.
Ja.
Was mir noch aufgefallen war, also dass der Film spielt ja auch zum Teil in einer Highschool, also in einer Schule. Mich hatte das so an Buffy erinnert, also sowohl von außen als auch von innen, fand ich total, also wirklich, ich habe wirklich gedacht, das ist doch bestimmt dieselbe Schule gewesen, ist es aber nicht, das ist eine andere Schule.
Das war eine echte Schule, wo sie gedreht haben.
War eine echte Schule, ja, Whittier High School, es war aber auch bei Buffy, haben sie auch in echten Schulen gedreht, aber innen und außen unterschiedliche Schulen, aber es waren andere tatsächlich. Aber es war beides in Los Angeles, beziehungsweise in den, in den Außenbezirken von LA, also durchaus auch denkbar, dass man einfach vielleicht hat die Schulen zu einem ähnlichen Zeitpunkt und ähnlich gebaut hat. Aber ich fand das teilweise wirklich verblüffend, weil es so ähnlich war. Also ich hätte mir wirklich vorstellen können, dass dort genauso Buffy gedreht worden wäre an dieser Schule. Hätte mich nicht gewundert. Das war mir dann noch aufgefallen. Ja, Janina, ich weiß nicht, wollen wir mal zu den Audiokommentaren kommen? Magst du?
Wir haben ja zuerst einen Kommentar gehört, der kein richtiger Kommentar war. Also es sind quasi zwei Kommentarspuren, Tonspuren und die erste ist dann plötzlich so, oh ja, das ist hier gerade so ein Frage und Antwort, wo die beiden Drehbuchautoren, / Regisseur und Produzent anwesend waren und nett diskutiert haben mit dem quasi Produzenten der DVD, ne? Also
genau,
an der Uni und letztendlich hört man nur die drei sprechen, weil der jetzt habe ich den Namen Laurent irgendwas, so einen
leicht
französischen.
Bouzereau.
Einen leicht französischen Akzent, spricht aber fließend Englisch-Amerikanisch. Der wiederholt quasi die Fragen auch aus dem Publikum, was natürlich dem Verständnis, dem Audioverständnis auch sehr zuträglich ist, sage ich mal. Also genau. Das ist schon ganz nett. Und da plaudern die so ein bisschen aus dem Nähkästchen.
2002 war das wahrscheinlich. Also das war das, was ich rausfinden konnte. Wahrscheinlich war das 2002. Und zwar, mich kurz mal einschreiten. Also genau, das war an der University of Southern California. Das ist nicht so ganz von ungefähr. Das ist nämlich eine der großen amerikanischen Unis, ist immer auch mal auf der Liste der besten Unis weltweit immer wieder vertreten und hat eine ganz große Filmfakultät.
Das habe ich schon gedacht. Ja.
Genau, und zwar auch so, dass die entsprechend, also deshalb merkt man auch, dass die Fragen also sehr, sehr so filminteressiert sind. Und leider hat der Kommentar ja keinen nicht wirklichen inhaltlichen Zusammenhang mit den gezeigten Bildern. Ne? Das ist so ein bisschen schade. Also letztendlich ist so das, was besprochen wird, hat nichts mit, also hat natürlich mit dem Film zu tun, aber nicht konkret mit den Szenen, die man da sehen kann.
Ja, und das ist so eher am Anfang sehr irritierend, wenn man sonst so Audiokommentare, die halt zumindest immer wieder mal Szenen oder irgendwas aufgreifen und nicht nur parallel laufen, läuft das halt komplett parallel und hat ungefähr die gleiche Zeit.
Genau. Vielleicht das noch kurz, um das ein bisschen einzusortieren, auch tatsächlich, dass diese Uni nicht so ganz unbedeutend ist. Immerhin stammen aus dieser Uni Neil Armstrong, First Man on Moon, George Lucas ist auch von dort, also der hat dort auch sein Handwerk gelernt offenbar. Auch der Robert Zemeckis, also der Regisseur des Films hier, Forrest Whitaker war da, aber auch, also gelehrt hat dort zum Beispiel auch Murray Gell-Mann, einer der ganz auch bekannten Physiker, diverseste Bücher geschrieben, gelehrt hat auch Schwarzenegger dort zum Beispiel. Ich vermute, ich weiß gar nicht, ob es dann Politik war oder Schauspiel, weiß ich nicht. Und auch der Schriftsteller T.C. Boyle, auch ein ganz bekannter, hat das dort gemacht. Ja, ganz interessant. Und dieser Laurent Bouzereau ist auch der Produzent vieler, vieler Bonusinhalte von DVDs. Der hat das auch schon für viele andere DVDs gemacht und ist da auch schon für ausgezeichnet worden, dass er also für sehr gute Bonusinhalte, also das auch, das wollte ich noch kurz mit einschieben. Dann darfst du aber gerne weitererzählen jetzt.
Ja, ich weiß gar nicht, also ich glaube so, ich habe ja nicht recherchiert zu dem Film, sondern ich habe nur geguckt, ne? Und fand ich schon interessant, dass die zu ihrem Drehbuch relativ viel erzählt haben und wie sie da so vorgehen. Das taucht auch in den anderen Zusatzmaterial ein bisschen auf, einmal auch richtig visuell sozusagen nochmal dargestellt und dass sie auch ziemlich stolz waren auf ihr Drehbuch und dass sie gesagt haben, das wird auch manchmal so zur Lehre, ne? Wie man so die, wie man das machen kann, dass man eben Sachen erklärt, die später wichtig sind zum Verständnis und das das aber trotzdem visuell ansprechend ist, also ansprechend umgesetzt ist, aber dass man halt viele Sachen so vorbereitet, die später relevant sind. Und das stimmt schon, dass sie das machen und auf eine Art und Weise, die einem irgendwie gar nicht auffällt. Ne? Also dass Marty Gitarre spielen kann zum Beispiel. Und das machen sie halt, indem die so eine Highschool-Audition von Bands machen, wo er dann mit seiner Band runterrockt und nach 2 Sekunden quasi abgewunken wird, dass er viel zu laut ist und schrecklich Gitarre spielt. Und dann spielt er halt in der Vergangenheit, springt er für den Gitarristen ein, damit sich seine Eltern küssen können beim Tanz. Solche Sachen erzählen die da. Und das fand ich dann auch ganz interessant, weil sie plötzlich auch als Drehbuchautoren auftauchen, was ich gar nicht erwartet hatte, weil der als Regisseur und Produzent vorgestellt wurden. Und dann, finde ich, haben sie aber relativ wenig dazu erzählt. Oder ja, nicht sehr wenig, aber...
Ja, also letztendlich waren sie halt angewiesen auf die Fragen und Antworten, ja, beziehungsweise haben sie ja die Fragen und Antworten des Publikums beantwortet. Ne? Also ja. Ich weiß gar nicht, ob du es gerade erwähnt hattest, also es war Robert Zemeckis in dem ersten Audiokommentar, der eben Regisseur war, als auch Drehbuchautor, und Bob Gale, der als Produzent und auch Drehbuchautor den Film mitgestaltet hat. Genau, die beiden haben dort Rede und Antwort gestanden an der Uni. Soll ich mal ganz kurz noch weil das hatte ich gerade noch nicht gemacht, noch mal kurz ein bisschen was zu Robert Zemeckis vielleicht erzählen, weil das finde ich immer ganz interessant, so ein bisschen so das Drumherum. Was hatten die denn vorher gemacht? Was waren die denn weiterhin erfolgreich? Weil oft, also tatsächlich wie bei der Musik, gibt es das immer mal, finde ich, dass es so ein One-Hit-Wonder gibt, auch bei den Filmen. Und manchmal gibt es so erfolgreiche Regisseure und Produzenten, Drehbuchautoren, die halt wirklich ganz viel gemacht haben. Also Robert Zemeckis, 51 geboren, 1951, mittlerweile also dann doch auch schon 70 Jahre alt, hatte vor Zurück in die Zukunft auf der Jagd nach dem grünen Diamanten zum Beispiel gemacht. Einen Film, den ich irgendwann nochmal gesehen habe, und da haben sich mir auch so ein bisschen die Fußnägel hochgekräuselt, weil das so, also ganz viel mit den alten Geschlechterklischees spielt, aber wahrscheinlich ist es einfach auch halt ein Kind seiner Zeit. Das ist, glaube ich, weiß gar nicht was, Anfang der 80er, wo der Film gedreht wurde, bin ich mir nicht ganz sicher. Also fand ich jetzt auch nicht so dolle. Aber er hat immerhin auch dann Falsches Spiel mit Roger Rabbit gemacht, Forrest Gump, wo es unter anderem den Oscar für die beste Regie, also für ihn, gab. Und auch als bester Film. Contact ist auch, hat er auch Regie geführt. Und Castaway unter anderem auch noch. Ja, ist okay so, ne? Finde ich in Ordnung. Also hat offensichtlich viele verschiedene Sachen gemacht. Wobei ich persönlich ja Forrest Gump für überschätzt halte, aber das ist vielleicht Geschmackssache. Also ich finde ihn irgendwie, ist es okay, aber ich finde ihn jetzt nicht so wahnsinnig toll, dass er da, also glaube ich, nicht nur zwei, sondern auch noch ein paar mehr Oscars eingehamstert hat, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber okay, egal.
Manche werden super gehypt, ne? Auch ja. Beim Oscar.
Genau. Na gut, und der Bob Gale ist ja der Produzent und Drehbuchautor. Und der hat tatsächlich zum Beispiel im Film, toll, jetzt habe ich nur 1941 hier stehen, im Deutschen, also im Englischen heißt er tatsächlich, glaube ich, 1941, da hat Zemeckis und der Gale und Steven Spielberg haben da bereits zusammen gearbeitet. Und zwar so, dass Zemeckis und Gale dort die Autoren waren und Spielberg Regie geführt hat. Da, es ist tatsächlich ein Film, der irgendwie völlig an mir vorbeigegangen ist. Ein Film mit Dan Aykroyd, John Belushi und Christopher Lee unter anderem. Und da geht es jetzt endlich darum, dass 1941 auf einmal ein Haufen von Kaliforniern Angst bekommt, dass Japan Kalifornien überfallen würde. Mhm. Und das ist eine total schräge Comedy-Geschichte, irgendwie sehr abgedreht. Also ein bisschen, mich hat so ein bisschen an Dr. Seltsam erinnert, was ich darüber gesehen habe und gelesen habe. Ob es so ist, weiß ich nicht, aber... Ach ja, genau, hier steht es noch. Im Deutschen heißt es 1941, wo bitte geht's nach Hollywood? Hm. Naja, gut, die deutschen Titel. Eine Geschichte für sich. Also das heißt, die drei, die kennen sich also schon länger. Spielberg, Zemeckis und Gale. Und sind so ein bisschen so ein Wonder-Trio. Wobei tatsächlich bis zu Zurück in die Zukunft haben die drei zusammen wohl auch nach deren Aussage keine Filme produziert, die wirklich erfolgreich waren. Also finanziell zumindest nicht erfolgreich waren. Das hat sich dann spontan, oder was heißt spontan, das hat sich dann massiv geändert mit Zurück
in die
Zukunft.
Aber anscheinend hat er ja dann noch Regie bei einem anderen Film geführt, der erfolgreich war. Und dann durfte er Zurück in die Zukunft machen.
Ja, bei, war das so, dieses Used Cars, war es das dann?
Nee, das war nochmal dazwischen was ganz anderes.
Okay.
Ja, aber ich habe es nicht genau verstanden, welchen Film, aber das taucht da irgendwie auch auf. Dass Spielberg das Drehbuch schon gut fand, aber dass sie das nicht nochmal mit ihm machen wollten, nachher verlieren sie wieder Geld und dann werden sie nie wieder eine Arbeit finden. Das war so ein bisschen so ein Grund. Und was ich aber auch ganz, ganz interessant fand, dass sie eben dann nochmal auf ihn gesetzt haben oder ihn mit ins Boot geholt haben, aber auch bei diesem, dass er da wohl auch doch schon sehr unterstützend war, so als Produzent oder wie auch immer. Also das wird nicht viel gesagt, aber es taucht immer mal so auf, finde ich.
Genau.
Bis auf, dass er dann diese Memo-Notes...
Memos gibt es, also ich weiß nicht, ob du das meinst.
Von dem Oberfuzzi vom Studio oder wer das war, der dann den Titel ändern wollte. Und dann
genau, das war, aber das habe ich mir sogar aufgeschrieben, glaube ich, Sid Sheinberg war das, der Universal President ist das gewesen damals, genau.
Der irgendwie nicht viel angemerkt hat, aber er wollte eigentlich den Titel in Spaceman von Pluto oder irgendwie so ändern.
Ja, tatsächlich.
Dann waren sie voll verzweifelt, weil sie ihm ja nichts anderes anbieten konnten, wenn er nichts anderes geändert haben will, und dann hat Spielberg zurückgeschrieben, ach, wir hatten alle so einen schönen Tag, wir haben alle so gelacht, als wir deine Nachricht bekommen haben, das hast du jetzt total lustig.
War ein guter Witz,
so, und dann konnte der, dann hat er nicht drauf bestanden. Also das war eine ganz, ganz lustige Umgangsweise.
Genau. Damit. Ja, das war toll. Also ich fand ich einen sehr guten Kommentar. Man hat viel nochmal gelernt, also auch über die Bonuskommentare hinaus, also über die Bonusinhalte hinaus, ganz viel, was eben tatsächlich eben, glaube ich, mit den Fragen aus dem Publikum zu tun hat, die halt sehr speziell waren zum Teil.
Film interessiert so, ne?
Genau. Fand ich wirklich sehr interessant. Also ganz viel über das Schreiben, also zum Beispiel das gemeinsame Schreiben, wie sie das gemacht haben, haben sie dann auch berichtet, dass sie eben zum also auch, dass sie sehr kollaborativ geschrieben haben, also wirklich gemeinsam im Büro gesessen haben und sich die Ideen hin und her geworfen haben und dann mit so einem Indexcard, mit der Indexcard-Methode gearbeitet haben.
Karteikarten.
Genau, auf Karteikarten quasi die einzelnen Ideen aufgeschrieben haben und das in so eine Timeline geschrieben und dann überlegt haben, was fehlt dann noch, damit man das machen kann und so. Fand ich auch ganz spannend, mal sich so das durch anzuschauen, wie macht man denn sowas überhaupt? So eine, es ist zwar keine komplexe Geschichte, aber ja doch eine Geschichte, die dann irgendwie Hand und Fuß haben muss, ne, wie man die dann gestalten kann. Und ja, dass es auch zum Beispiel ursprünglich kein Auto war, sondern eigentlich als Kammer geplant war. Später redet man dann immer mal wieder auch davon, dass es offenbar als Kühlschrank, eigentlich ein Kühlschrank, ein umgebauter Kühlschrank war, den man da als Zeitreisekammer
hat. Man hat aber Angst hatte, dass sich irgendwelche Kinder in den Kühlschrank einsperren. Und was sie dann gesagt haben, was aber halt irgendwie so die Zeitmaschine von Wells, von
H.G. Wells, oder?
Ja, und dass sie dort reist die Zeitmaschine durch die Zeit, aber nicht durch den Raum.
Ah, ja.
Und dass das ganz relevant für deren Verständnis von Zeitreisen war. Du kannst ja nicht einfach durch die Zeit reisen und bist plötzlich in Südamerika, wenn du eigentlich in Europa startest, so nach dem Motto, das wäre ja völliger Quatsch. Und dann haben sie auch gesagt, sie wollten eben eine Maschine, die das erklärt oder ermöglicht und nicht irgendwelche Geistesblitze oder Gotteseinwürfe oder keine Ahnung irgendwas, ne? Also nicht, dass es einfach irgendwie eine Illusion oder eine Krankheit oder Wünsche oder irgendwie sowas sind und genau, das haben sie so erzählt. Und wo du meintest mit diesen Karteikarten, das kommt ja in den Extras auch nochmal, wird da visuell nochmal dargestellt, das ist da ganz nett, ne? Also so, Marty geht in die Vergangenheit, Marty kommt zurück in die Zukunft. So, das ist so am Anfang und am Ende sozusagen der Geschichte. Und dann, wenn er dort Rock'n'Roll erfindet und Gitarre spielt, dann muss er vorher ja irgendwie zeigen, dass er Gitarre spielen kann. Und deswegen, ne, das war ja das mit der mit dem Schulwettbewerb und so.
Genau.
Das war ganz nett. Ja.
Der Doc Brown wird von Christopher Lloyd. Wurde da auch noch berichtet, hatte sich der Christopher Lloyd selbst ausgedacht, wie er den eigentlich gestalten will. Da hat man ihm wohl freie Wahl gelassen und das sollte eben, war wohl relativ schnell klar für ihn, eine Mischung aus Albert Einstein und Leopold Stokowski sein. Wobei, also Leopold Stokowski kannte ich nicht, wohl ein bekannter Dirigent war. Und,
mit großen Gesten und wirrem Haar.
Genau. Und da gibt es natürlich eine Parallelität zwischen Einstein und Stokowski.
Bei wirrem Haar.
Genau.
Ja, zumindest in den späten Jahren.
Ja, das wurde da zum Beispiel erwähnt. Dann auch wurde die Frage gestellt, warum denn nun gerade der DeLorean bei 88 Miles per Hour dann tatsächlich die Zeitreise beginnt. Und das ist manchmal auch etwas enttäuschend fast, die Antworten, dass man sagt, jo, einfach, weil es gut klang.
Kann man sich gut merken, klingt gut.
Ja. Was haben wir denn noch? Ach so, genau. Was sie auch berichtet haben, was ich interessant finde, ist Christopher Lloyd und Michael J. Fox. Beide waren unheimlich unterschiedlich groß. Und haben sie berichtet, dass das dann nicht so ganz einfach war, beide immer gleichzeitig im Rahmen zu halten, also im Frame zu haben. Musste sich wohl der Christopher Lloyd ziemlich oft bücken.
Der Doc ist immer gebückt zu sehen eigentlich.
Damit die beiden auch nebeneinander zu sehen sind.
Und auch interessant, was das angeht, weil
Michael J. Fox
nicht sehr groß ist, wie sie das schön gesagt haben, haben sie dann letztendlich auch seine Freundin nochmal gerecastet. Also
die sollte ursprünglich zu Eric Stolz passen, ja?
Genau. Und die es am Anfang gespielt hat, die wurde eigentlich gefragt, dann konnte sie nicht. Dann haben sie jemand anderes genommen und als eben Michael J. Fox dann, den sie eigentlich sowieso haben wollten, aber der halt nicht zur Verfügung stand, dann doch irgendwie mit diesen Nachtschichten und sonst wie was rumgekriegt haben, haben sie sie dann nochmal neu gecastet und gefragt, weil sie halt kleiner ist als die andere Schauspielerin. Die anderen Schauspielerin, die erwähnen sie ja kaum. Ne? Also die war dann so, sozusagen das Bauernopfer. Die konnte noch nicht mal was dafür. Die war halt einfach zu groß. So.
Man hat gesagt, dass das irgendwie nicht gut ankommt, wenn die Frau größer ist als der Mann.
Ja, ein bisschen schade, aber gut.
Ja. Dann gab es noch Fragen zu den Visual Effects, so allgemein in dem Film. Es gab, also wie gesagt, also vermutlich ist diese Q&A-Session auch 2002 gewesen, als die, als das Video produziert wurde. Das kommt nicht so ganz raus, ich vermute es mal. Und dann ging es eben auch darum, was ist denn mit den Special Effects und gab es denn da schon CGI-Effekte und so. Da wurden auch Fragen gestellt und berichten die beiden dann eben auch drüber, dass das eben tatsächlich zu der Zeit, was heutzutage völlig logisch, einfach und normal ist, damals noch ein Riesenaufwand gewesen wäre, zum Beispiel einfach so ein Kabel zu entfernen. Also so Sicherheitskabel, der Doc Brown, der hängt da ja an dem Rathaus da und ist dann wohl gesichert an dem Kabel. Und wobei ich das nicht gesehen habe, auch nach dem zweiten Mal nicht.
Beim Runterrutschen, aber ja, das habe ich auch nicht so gesehen. Ja.
Aber da hatte man damals einfach nicht die Möglichkeiten, einfach mal eben so ein Kabel zu entfernen. So, also offen, zumindest nicht ohne Riesenaufwand. Und bei dem Budget von 20 Millionen, also das, weil ich das schon ganz gut finde eigentlich, aber das war offensichtlich nicht genug, um da dann eben noch sowas dann auch noch zu bekommen und dann...
Plus,
man eben drin gelassen.
Auch nicht so super spektakulär und das wäre zu teuer gewesen. Ne? Also
genau.
Diese Zeitreisen,
genau.
Geschichten und ja, ich meine, es war ganz fürchterlich mit dem Eineisen einerseits und den Feuerspuren andererseits und das musste alles brennen und bis sie dann zum Drehen gekommen sind, hat sie nicht mehr gebrannt und so. Also das war wohl schon ziemlich aufwendig.
Ja, auch wenn es ja jetzt, weil man
nicht so.
Sieht schon
Nein, das ist,
aus,
das ist,
aber ist jetzt trotzdem nicht spektakulär eigentlich, ne? Aber das war ja auch genau, war ja auch die Idee, dass sie gesagt haben, die wollen das ja genau nicht, ne? Wollen da kein Effekte-Theater eigentlich.
Die Zeitreise selbst sollte nicht im Vordergrund stehen.
Genau. Ja, Nina, hast du noch was? Ich habe noch eine Sache, hast du noch
was
erzählt?
Ich weiß nicht, ob das in dem Kommentar war, aber es kam so oft in den Material, dass Bob Gale hatte. Also die haben schon immer mal so ein bisschen wohl damit gespielt, so mit Zeitreise, aber hatten jetzt nicht so eine zündende Idee. Und dann hat er irgendwie seine Eltern besucht und hat das alte Jahrbuch, Highschool-Jahrbuch seines Vaters gefunden und hat plötzlich hat er gesehen, dass der Präsident des Jahrgangs war, was auch immer das dann in USA ist, aber dass er das so abgefahren fand, weil er zum Beispiel in seinem Jahrgang den Präsident seines Jahrgangs gar nicht kannte und den auch nicht toll, oder das, was er kannte, nicht toll fand. Und hat sich halt gefragt, ob er seinen Vater überhaupt nett oder irgendwie, ne, ob er den überhaupt gekannt hätte oder ob er den nett gefunden hätte. Und das war dann so die eigentliche Idee, dass man halt seine Eltern trifft, wenn die im gleichen jugendlichen Alter sind wie man selber und das irgendwie völlig absurd ja immer ist, seine Eltern sich in dem Alter vorzustellen und die waren nicht so jung wie man selber und hatten auch nicht die Erfahrung und plötzlich geht man mit denen in die gleiche Schule und die machen genau das Gleiche durch, was man selber durchgemacht hat oder machen genau den gleichen Blödsinn. So.
Ich glaube, das besonders als Jugendlicher wirklich, glaube ich, schon auch wirklich interessant, die Idee oder die Vorstellung, ne?
Ist
der Gedanke.
Oder? Du willst dich ja abgrenzen. Das ist, glaube ich, so ein Verleugnungsding, was man machen muss. So.
Ja, also grundsätzlich oder generell fand ich das toll. Also diesen Kommentar fand ich richtig gut. War ich wirklich, also auch wenn das jetzt nicht auf die Inhalte des Films eingegangen ist, aber so an sich fand ich, da ist ja sehr viel Info rübergekommen, fand ich wirklich spannend.
Ja.
Mir gut gefallen. Relativ weit am Ende kam noch, haben sie sich auch noch kurz darüber ausgetauscht, wie das ja mit dem Director's Cut ist zu dem Film. Da meinten beide, also übereinstimmt, dass das nicht notwendig ist, weil das, was im Kino gelaufen ist, war der Director's Cut. Also das haben die sich genauso vorgestellt, den Film, und die wollten den auch genauso bringen. Da gab es irgendwie keine Notwendigkeit oder es gibt keine Notwendigkeit dafür, nochmal eine spezielle Version rauszubringen. Sie konnten quasi gegenüber dem Studio das so durchsetzen, wie die das wollten. Und beide meinten auch, sie hätten da nie Probleme mit gehabt eigentlich
aber
in ihrer
auch
Arbeit.
Nicht nur bei dem Film, sondern auch sonst wäre das so deren Herangehensweise, die liefern das ab, was ins Kino kommen soll und das ist das, was sie machen wollen und die wollen ja auch unterhalten und es soll ja auch ankommen, so nach dem Motto, das ist schon so, ne, das ist schon, die wollen, dass dieser Film gesehen wird.
Genau, es ist kein Autorenkino, sieht man ja auch.
Ja, genau, also es ist eindeutig auf Mainstream ausgerichtet und das wollen, ne, also das wäre jetzt nicht notwendig auch, ne, nicht Und aber hat er das auch gesagt, aber der Film ist ja eh nie das, was man sich vorstellt. Das haben die doch auch in der Q&A gesagt, ne? Also letztendlich kann ist sein. Das nicht, ne, also zwar gut und schön und alles, aber in der eigenen Vorstellung ist es nochmal anders und nochmal toller. So, ne? Aber es ist halt so, wie es ist beim Filmemachen. Und du musst dich halt mit dem arrangieren, was du hast, und das entsprechend umsetzen und anpassen und das Beste draus machen. So, also die haben schon so, ne, so einen Anspruch, dass sie das gut machen und dass sie das zum Funktionieren bringen. So.
Ich meine, die sind halt, also tatsächlich glaube ich auch vielleicht mit diesem Hintergrund von der Filmhochschule, haben so, man hatte so auch das Gefühl, die haben halt so einen Business-Hintergrund, haben sie irgendwie schon auch, ne? Sie wollen auch, dass die eben erfolgreich sind, die Filme. Sind so eben ein bisschen auch gleichzeitig Produzenten, glaube ich, haben also das auch ein bisschen mit im Blick und wollen nicht nur ihre künstlerische Vision sozusagen umsetzen.
Wir wollen auch arbeiten im Filmbusiness. Genau. Das geht anscheinend leichter, wenn man mal erfolgreich war.
Ja, genau. Der Film durfte dann relativ viele Türen geöffnet haben.
Ich denke auch, ja.
Janina, das war's zu dem Audiokommentar oder magst du noch was sagen?
Nee, das verschwimmt ja auch immer so ein bisschen, wenn man dann so 3-4 Abende guckt.
Aber dann, genau, dann kommen wir doch zum zweiten, würde ich sagen. Das ist laut Blu-ray-Box, ist das ein Kommentar von Robert Zemeckis und Bob Gale. Robert Zemeckis und Neil Kenton. Neil Kenton ist auch Produzent gewesen an dem Film. Aber das also stimmt definitiv jetzt nicht. Also letztendlich stellt sich der Bob Gale dort vor und nicht Robert Zemeckis, der dann zusammen mit dem Neil Kenton zusammen diesen zweiten Audiokommentar gemacht hat.
Am Ende konnten ihn nicht überreden, das mit ihm nochmal durchzusprechen, den Film Minute für Minute, so nach dem Motto.
Genau. Ja. Neil Kenton, Jahrgang 48, ist Produzent auch eigentlich schon sein Leben lang, also sein Berufsleben lang. Auf seiner Liste steht unter anderem Buckaroo Banzai, den kennen manche, denke ich, Money Train und die Hexen von Eastwick. Für mich persönlich jetzt nicht so die Film-Highlights, aber das ist ja eben überlassen. Der ist seit 2005, ist er dann aber auch Dozent für Film am American Film Institute in L.A. und jetzt seit 2018 ist er im Ruhestand, also der hat mittlerweile im Filmgeschäft nicht mehr so viel zu tun. Aber auch hier ist wohl der Audiokommentar nicht wohl, sondern der ist tatsächlich 2002 aufgenommen worden. Das sagen sie im Kommentar selbst auch, dass sie das dann gemacht haben.
Aber er erzählt eigentlich fast gar nichts.
Leider.
Also der dient als stummer Mithörer quasi.
Der dann ab und zu mal was bestätigt und auch mal ein paar kleinere Geschichten erzählt. Also zum Beispiel erzählt er, dass es eben beim Drehen, damals noch mit Eric Stoltz, dann dazu kam, dass seine Frau zur Entbindung ins Krankenhaus musste und er sie dann hingefahren hat. Und als er dann wieder zurückgekommen ist, als stolzer Vater eines Mädchens, gab es einen neuen Hauptdarsteller, nämlich Michael J. Fox. Anhand dieser Biografie, dass auch dieser Wechsel auch nochmal ganz gut zu sehen ist und dann
Das Lustige, so nach dem Motto, er hat einen Pieper gehabt, aber das gab ja noch keine Mobiltelefone. Und er ist dann zum nächsten Telefon gerannt und hat seine Frau angerufen, die hat gesagt, Schatz, du musst mir jetzt ins Krankenhaus fahren, geht los. So, ne? Und dann
da gab es wahrscheinlich auch noch mehr Telefonzellen.
Ja, garantiert. Na gut, die werden ja irgendwo am Set wahrscheinlich immer irgendwo eine Leitung gehabt haben. Ne?
Werden sie wahrscheinlich auch gehabt haben, genau. Ja. Die beiden reden so ein bisschen mehr und das ist auch ein Thema durchgehend eigentlich auch immer wieder in vielen Bonusinhalten und auch in den Kommentaren. Reden halt viel über das Produzieren selbst, also auch über das Finanzielle. Und der Film ist so ein bisschen berüchtigt für das Product Placement, das es irgendwie überall im Film gibt. Das ist so ein Thema, das immer wieder aufgegriffen wird, zum Beispiel am Anfang hat er eben so eine verspiegelte Sonnenbrille auf, als er da, Marty McFly, als er da in dem Haus ist von dem Doc Brown. Da gab es ja tatsächlich so einen Vertrag mit diesem Hersteller dieser Sonnenbrille und deshalb musste er die da eben aufsetzen. Es gibt dann auch zum Beispiel das mit den Rosinen, die Geschichte, die sie dann auch erzählen. Also das ist eben ich glaube, der kalifornische Verband der Rosinenhersteller irgendwie so an sie herangetreten ist, ob sie nicht irgendwie Werbung machen können bei denen und im Film. Und man dann überlegt hatte, wie machst du das denn jetzt so allgemein? Willst du jetzt wirklich irgendwo einen Haufen Rosinen irgendwie hinlegen? Das sieht doch nicht gut aus. Das ist doch keine Werbung. Also wie kann man das sonst machen? Und dann haben sie sich irgendwann dafür entschieden, diese Werbung dann auf einer Parkbank anzubringen. Das Dumme war, dass da dann da auch noch in dem Film auch ein Penner liegt, ein Obdachloser. Das also nicht als adäquat von dem kalifornischen Verband der Rosinenhersteller angesehen wurde und man das Geld wieder haben wollte. Immerhin hätte das, glaube ich, das erzählen sie, glaube ich, $50,000 gegeben. Und dann haben sie dann das Geld lieber zurückgegeben und meinen dann auch, dass ich dieses Product Placement ist eigentlich was, das macht irgendwie, also es macht keinen Sinn, das macht zu viel Arbeit.
Keine Lust mehr und das wollen sie nicht mehr machen
genau,
in ihrem Film.
Genau, ja. Haben sie irgendwie keinen Bock mehr drauf
also
gehabt.
Also Pepsi Diet Coke ist deutlich sichtbar als Product Placement, fast, also am Anfang.
Ja, er fragt ja auch mehrfach im Restaurant, wenn er im Jahr 55 ankommt.
Und das steht, glaube ich, sogar an seinem Bett am Anfang irgendwie.
Kann sein,
also,
ja.
Ja, völlig schräg. Ja. Ja.
Texaco, Großwerbung. Ja. Schwinn sehe ich noch im Hintergrund, großer Hersteller, amerikanischer Hersteller für Fitnessgeräte und auch für Fahrräder zum Beispiel. Den sieht man zum Beispiel auch, also ganz, ganz viele Sachen. Andererseits ist es eben teilweise so viel, also auch weil es Werbung in dieser Einkaufsstraße dort ist, dass es dann auch zum Teil gar nicht so auffällt,
ja. Finde
ich, und fast wieder ein bisschen untergeht.
Ja.
Aber was sie eben zum Beispiel, also genau das eben erzählen mit diesem, mit dem Product Placement, was auch noch, das fand ich, also ich bin jetzt kein Zurück in die Zukunft Nerd, also das heißt, mir fehlen da schon noch so ein paar Details. Was ich tatsächlich nicht wusste, ist, dass am Anfang gibt es diese Audition, also diese Band-Audition in der Schule, wo eben diese Bands vorspielen. Und, da gibt es dann den Vorsitzenden dieser Prüfungskommission, sage ich jetzt mal, der dann irgendwann aufsteht und mit einem Megafon sagt so, sorry Leute, das ist hier nix, das ist mir zu laut oder es ist uns zu laut, deshalb bringt ihr nix. Was für eine Rock'n'Roll-Band irgendwie natürlich ein bisschen albern ist. Und dieser Vorsitzende dieser Kommission ist Huey Lewis von Huey Lewis and the News, also der den Titelsong beigesteuert hat in einer sehr lustigen kleinen Rolle. Dann reden sie zum Beispiel über Expositions, also wie viel Exposition man machen muss in einem Film und wie man das gestaltet. Also es gibt am Anfang ein relativ langes Gespräch am Tisch der Familie zu Hause, wo es darum geht, wie eben die Familie funktioniert oder dass sie eben nicht so gut funktioniert und alle nicht so glücklich sind und man so verschiedene Personen
der
und Figuren etabliert.
Knastbruder.
Genau. Die eben letztlich dann, was du ja vorhin schon sagtest, dass man viel etabliert, was sich später dann auszahlt. Und das ist eben in diesem Film natürlich ganz enorm wichtig, weil du so viele Fäden am Anfang knüpfst, dass die später dann erst zusammengebunden werden sozusagen. Also dass später dann tatsächlich das dann erst dann einen Sinn ergibt und du dann denkst, ach so, deshalb haben die das am Anfang dann erzählt. Das fällt schon auf, finde ich. Das ist ganz, fand ich sehr interessant.
Ich weiß nicht, ob das bei dem Kommentar war, diese Probleme, die dann auch dadurch entstanden, dass Michael nicht zur Verfügung stand. Und dann haben sie halt irgendwie zum Beispiel von diesen Tischszenen alle Seiten ohne ihn am Anfang gedreht und ohne ihn gedreht und dann halt nur noch und die Gegenreaktion und haben sie halt irgendjemand hingesetzt, damit es von der Höhe passt und von der Beleuchtung passt. Aber ja, dass er dann halt, der muss das ja so abgearbeitet haben, diese Szenen. Er hat ja keine Pause in dem Sinn, weil seine Zeit so kostbar war, ne? Also, das ist schon interessant. Und dass sie deswegen auch nicht so viele Kameraschwenks und sowas hatten, ne? Dass es halt recht statisch in manchen Sachen war.
Weil du Kameraschwenks schlecht nachvollziehen kannst, wenn du sowas wiederholen kannst
genau,
in der Exaktheit.
Genau. Ja.
Also ich meine, die haben ganz, also wir erzählen ja extra auch nicht alles, damit sich das ja auch noch lohnt, auch für euch, dort euch noch die Audiokommentare anzuschauen. Also es gibt immer nur so ein paar kleine Teaser, also ein paar kleine Geschichten, die wir vielleicht interessant fanden. Was ich zum Beispiel spannend fand, war, es gibt ja relativ am Anfang eben diese Szene mit der Test-Zukunftsfahrt mit dem Hund.
Ja.
Da haben sie dann, weil du kannst natürlich nicht einen Hund in so ein Auto setzen und das dann irgendwie fahren lassen,
sondern
die haben dann da einen Stunt-Fahrer reingesetzt ins Auto und der hatte dann
ein
Hundekostüm. Ja, damit das halt so ein bisschen hundeähnlich aussieht.
Ja, falls man den doch noch so ein bisschen sieht, ne?
Genau.
Ja, wobei ich ja finde, also dafür, dass sich die Leute anscheinend beim Testgucken so um den Hund gesorgt haben, dass, ob der jetzt wiederkommt und was mit dem passiert ist, weil er ja einfach verschwindet in diesem Auto, das in die Zukunft fährt, finde ich, haben sie sich ja wenig Gedanken dazu gemacht, was mit dem armen Hund die ganze Zeit war. Und
Der verschwindet irgendwann aus der Handlung,
den,
ne?
Ja, den sieht man quasi in diesen Truck sitzen und dann ist er weg.
Das stimmt. Ja. Ja, habe ich jetzt zumindest auch nicht in Erinnerung, ja, dass ich den nochmal irgendwo gesehen hätte.
Ja.
Was mir aufgefallen war, und das wurde dann irgendwann tatsächlich auch angesprochen in dem Kommentar, dass relativ viel, zum Beispiel der Fluxkompensator, als auch irgendwie diese Fernbedienung fürs Auto, dass die so mit diesem Dymo 3D-Prägeband beschriftet waren. Und das ist so ein totales 80er-Ding ist. Ich kann mich daran erinnern, ich fand das so toll früher. Irgendwie das war, ich hätte sowas so gern gehabt, das gab es ja im Osten nicht.
Wo man das irgendwie durchdrückt, genau, sozusagen, die
genau,
Buchstaben.
Genau, und dadurch, dass du es dann durchdrückst, dass du es reinprägst, reißt quasi dann die Farbe auf und du hast dann letztlich dann dadurch dann eine weiße Schrift und eben das rote Band und dadurch kannst du das lesen und ich fand das so toll, weil das so, damit konnte man, also ich habe früher immer viel, also relativ viel elektronische Geräte gebastelt und wollte dann nie immer so professionell beschriften und da gab es höchstens so Reibebuchstaben, die man dann so abreiben konnte aus einer Folie und das sah aber immer scheiße aus und ich hätte immer so gern dafür diese Folie gehabt, diese Prägebänder und also das war wirklich so.
Das ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen.
Ja, genau. Ja. Das ist so ein Detail gewesen. Ich meine, die haben das ja, also das haben die nicht deswegen eingebaut, sondern das war halt wirklich normal zu der Zeit, denke ich. Das war der
Hightech-Standard zu der Zeit. Nein, genau. Sie wollten ja auch so ein Self-Made angebastelt, so ein Garagenerfinder wollten die ja unbedingt darstellen. Ja.
Ja, und es gibt so unglaublich viel. Also das ist, glaube ich, bei dem Film wirklich was sich lohnt. Also das wird in dem Kommentar auch nochmal erwähnt, dass es eben diese Unterschiede gibt, auch zwischen der Zeit um 85 vor der Zeitreise und nach der Zeitreise, weil durch die Zeitreise sich halt auch Dinge geändert haben. Mhm. Und ein schönes Beispiel dafür ist eben der Anfang des Films, wo die Parkplatzszene ist, wo die erste Zeitreise stattfindet. Die findet eben auf der Twin Pine Mall, auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall statt. Nach der Zeitreise kommt Marty wieder zurück auf zu dem Parkplatz und dann,
Ist eine Lone Pine.
Es ist die Lone Pine Mall, weil Marty eben in seiner Zeitreise 1955 eine der beiden Pines umgefahren hat. Und das sind so die Details, die ja nicht wichtig sind für den Film. Aber
die
da
wären
haben die,
mir auch nicht aufgefallen.
Genau. Und das ist wirklich was, das kann man, wenn man den Film eben 2, 3, 4, 5 Mal guckt, man wird wahrscheinlich immer wieder neue Sachen entdecken. Ist ja denn, man liest sich vorher alles im Internet durch, dann ist es natürlich dann nicht mehr so interessant vielleicht. Aber das finde ich schon interessant.
Wo sie so kleine Sachen wie Continuity-Fehler und sowas machen, aufmerksam machen, das ist schon ganz lustig.
Richtig, genau. Das
aber
ist
das ist das nicht im Kommentar, also nicht alles im Kommentar, sondern auch im Audio,
in den Bonus.
Bonusmaterial, genau.
Willst du das kurz mal erzählen mit dem japanischen Kind, oder?
Nee, das ist jetzt auch, aber nee, das ist ja kein, doch, das ist auch ein Continuity-Fehler, also wo im Brief irgendwie die Zeilen nicht gleich sind, vorher und nachher, dass irgendwie ein Wort in diesem zerrissenen, wieder zusammengeklebten Brief in der Zeile verrutscht ist und dass das ein japanisches Kind, Junge, Jugendlicher, wie auch immer, Jugendliche, keine Ahnung, entdeckt hätte und in einem schlechten Englisch denen das geschrieben hat. Und ich meine, das gibt es ja auch nur, weil es Video, ne, weil es
Home-Video gibt.
Home-Video gibt, so, ne? Mhm. Aber das war lustig, genau.
Aber du mal wolltest was anderes erzählen.
Ja, diese Jacken, diese Hemdaufschläge von den Hemdtaschen, der einmal reingesteckt und einmal rausgerutscht ist in einer Szene und dann meinte er auch so, und jetzt könnt ihr die Szene nie wieder angucken, ohne das zu bemerken. Uns ist das auch nicht aufgefallen.
Ja, so ein bisschen genervt. Ein bisschen genervt sind sie, glaube ich, dann auch manchmal, ne, wegen dieser Continuity-Sachen irgendwie. Also ich glaube, in einem Nebensatz fällt dann auch mal so die Anmerkung, ja, manche Leute haben aber auch nichts Besseres zu tun. So, ne?
Ja, wobei, ich meine, das ist uns halt nicht aufgefallen. Ne? Das ist damals nicht aufgefallen und dann gucken sich halt Leute das irgendwie 100 Mal an und machen einen dann drauf aufmerksam. Und vielleicht ist eher dieses drauf aufmerksam werden, weil man dann auf Fehler tatsächlich quasi aufmerksam gemacht wird, die man nicht gesehen hat, den man nicht mehr ändern kann. Mhm. Und jetzt sieht man immer einen Fehler in der Szene, statt irgendwie den Rest zu sehen. So, ich glaube, das geht eher in die Richtung.
Ja. Ja, ich persönlich finde das ja immer total interessant, wenn es um so technische Details geht. Das finde ich ja immer spannend, auch wenn ich selber ja keine Filme mache, aber das finde ich spannend. Also es ging dann, obwohl ich glaube, das war auch in dem anderen Kommentar, da ging es dann auch um die Kräne, die sie verwendet haben für die Aufnahmen. Aber hier hat er dann in dem Kommentar, hat der Bob Gale dann auch nochmal darüber geredet, warum denn dieser Film tatsächlich nicht in einem Breitbild, in einem anamorphen Format gedreht wurde. Mhm. Das fand ich auch nochmal interessant, dass man tatsächlich gesagt, offensichtlich da technische Limitationen hatte, dass man im anamorphen Format, also mit anamorphen Kameras, eben offensichtlich nicht die gewünschte Schärfentiefe erreichen konnte, der Kameramann, also ein gewünschtes Stilmittel, aber auch von eben dem Zemeckis war, also der eben wollte, dass man, was auch ganz oft tatsächlich passiert, zum Beispiel zwischen dem Doc Brown und dem Marty McFly, den beiden, ja, im Prinzip den beiden Hauptfiguren, dass die auch immer wieder zum Beispiel ihre Position ändern gegenüber der Kamera, also in den Hintergrund laufen, in den Vordergrund laufen, damit einfach auch klar ist, wo muss man jetzt gerade hingucken. Und man damit aber dann eben auch denjenigen in die Schärfe nehmen kann, für den, der jetzt gerade relevant ist und so, dass so ein Stilmittel.
Aber auch so, auch einfach, weil dann so langweilige Erklärungen dadurch dynamischer und irgendwie interessanter, bildlich interessant, obwohl sie eigentlich die ganze Zeit nur reden, passiert halt dann trotzdem was. So, ne?
Genau. Ja, das war dann eben auch wohl, deshalb hat man sich da entschieden, eben nicht so dieses klassische Kinoformat zu wählen. Eben dieses
und sie meinen, hatten eh kein Geld, alles an der Seite auch noch hübsch zu machen, so nach dem Motto. Also weil man halt jetzt nicht Landschaftsaufnahmen oder sonst wie was hat, sondern eben viel gebaut und viel Set, hätte man dann eben mehr bauen oder mehr irgendwie beachten müssen.
Also fand ich auch tatsächlich trotzdem ganz interessant.
Also die haben am Anfang gesagt, so nach dem Motto, schaut euch das als letztes an, weil wir versuchen uns nicht zu wiederholen, was wir nicht geschafft haben, aber jetzt nicht bei allem. Ne? So,
ja, ja.
Also wenn man jetzt alles anguckt, dann gibt es schon irgendwelche Sachen, die sich natürlich doppeln, aber insgesamt fand ich jetzt alles interessant, sowohl die beiden Kommentare als auch die Bonusmaterialien.
Die waren ziemlich gut, genau, zum Großteil zumindest, ja. Es gibt mittlerweile noch eine neue Blu-ray mit der Trilogie, drei Blu-rays in der Packung zusammen von 2020 offensichtlich, gerade jetzt erst rausgekommen, auch Ende 2020. Die haben wir jetzt nicht vorliegen. Und da sind tatsächlich dann die diversen Bonusgeschichten aus den Jahren 2002, 2010 und 2015, also tatsächlich aus verschiedenen Jahren. Unsere Blu-ray hier ist wohl aus dem Jahr 2011 und da sind dann eben die Bonusmaterialien aus dem Jahr 2002, also Audiokommentare und Bonusmaterialien und 2010 vorhanden.
Ne? Ja.
Man sieht dann auch ganz gut, dass die Leute, die an dem Film beschäftigt sind, gealtert sind. Ja.
Ja.
Besonders finde ich schon, merkt man es bei dem Michael J. Fox. Aber es ist mir zumindest schon besonders aufgefallen.
Ja, also aber ich fand es ganz interessant. Also ich glaube, die waren alle natürlich jetzt in der Zeit nicht mehr erstaunt, aber sie waren alle doch sehr, sehr glücklich und froh mit diesem Erfolg, ne? Auch wenn das anstrengend ist oder sonst wie was, aber das war jetzt nie so, dass sie irgendwie, also sie haben natürlich gehofft, dass es gut ist und alles, aber dass es eben so ein Erfolg wird, hat natürlich niemand vermutet, wobei sie gesagt haben, dass sie halt dieses Test Publikum in zwei Testvorführungen wohl
in San Jose.
Und dass er da sehr gut angekommen wäre, der Film, und eines der besten Testvorführungen waren, die das Studio hatten. Und da wurden sie schon so ein bisschen aufgeregter, weil sie gedacht haben, oh, vielleicht wird das ja wirklich was Großes. So. Und lustigerweise war es vielen zu langweilig und zu lahm, denen sie das als Drehbuch vorgeschlagen haben.
Ach so, ja.
Und Disney war es dann wieder zu kritisch, weil sich ja die Mutter in den Sohn und der Sohn was mit der Mutter hatte, so theoretisch zumindest, und das
passt nicht in die Disney-Welt.
Passt nicht in die Disney-Welt und das ist ja relativ harmlos alles, ne? Und sie verguckt sich halt in einen hübschen Jungen, so nach, nur dass das jetzt ihr Sohn ist, ist
und dann küssen sie sich einmal.
Ihr nicht bewusst. Ne? Mhm. Also deswegen finde ich das alles voll unkritisch und er bestärkt sie ja in keiner Weise, sondern versucht dem immer zu entkommen, so nach dem Motto. Weiß ich nicht, was man jetzt da so dramatisch oder problematisch finden könnte.
Das ist ein guter Punkt, ja. Also ich grundsätzlich fand ich das total gut, also wirklich richtig mehrwertig. die Trilogie, die man sich da kaufen kann mittlerweile auch als Blu-ray, da sind tatsächlich auch alle anderen beiden Teile jeweils mit zwei Audiokommentaren versehen. Könnte ich mir auch durchaus als ziemlich spannend vorstellen, haben wir jetzt noch nicht vorliegen. Ich hatte aber noch einen nicht ganz ernst gemeinten Kauftipp. Es gibt tatsächlich zum 35. Jubiläum, müssen wir mal kurz nachrechnen, 2020 wahrscheinlich, kommt schon hin, ne? Genau, 2020, gibt es tatsächlich eine Limited Media Book, rote Steppweste Edition.
Ach, schön, ja.
Also du kriegst tatsächlich diese Steppweste, die ja eine große Rolle spielt in dem ersten Teil zumindest. Kriegst du so eine rote Steppweste mit dazu, die der Marty McFly anhat.
So eine Downweste,
ja. Kostet aber auch eine ganze Menge Geld. Also werde ich jetzt nicht auch noch nennen, den Preis. Ihr könnt ja einfach mal gucken, wenn es euch interessiert, könnt ihr es kaufen. Ja, so ein bisschen hat es mich gereizt irgendwie, aber andererseits, ich, das zieht man ja dann doch nicht wirklich an. Das liegt auch nicht, ist auch nicht mein Stil.
Ja, also ich finde, man erfährt schon einiges drumherum um die Filme, ne? So. Aber was halt, ja, ich habe mich damit ja überhaupt nie beschäftigt, dass sie am Anfang anderen Schauspieler hatten oder so, ne? Das habe ich ja nicht gewusst, ne? Sieht man im Film ja auch nicht an. Und solche Sachen, da denke ich ja, wow, ja, das ist schon was Ungewöhnliches.
Ja, ich hätte gerne dann noch ein paar mehr Szenen gesehen. Also da, den Unterschied hätte ich gern tatsächlich gesehen. Wenn die 5 Wochen gedreht haben, ja, gab es bestimmt schon eine ganze Menge Material, dass man da sich mal, also das hätte ich gerne mal nebeneinander gehalten.
Mehr als Fotos dort, ne? Ja. Dokumentiert, nicht als.
Es gibt ein paar Spielfilmszenen, es gibt ein paar Szenen, gibt es, aber nur ganz kurz. Also es sind irgendwie, weiß ich, vielleicht 5 Sekunden oder sowas insgesamt mit Eric Stoltz. Mehr sind es nicht. Und das hätte mich schon nochmal interessiert. Also das tatsächlich, also einfach auch nur aus dem, um das zu verstehen. Diese Entscheidung zu verstehen, ja, was ist da jetzt, was passt da nicht, was fällt
dir? Ja, die haben ja mehrfach gesagt, dass der Humor nicht rübergekommen ist und genau. dass Michael J. Fox sehr gut im Reagieren ist auf die anderen Schauspieler.
Ja. Und Physical Acting auch, ne?
Ja, so, das war also, das, was ne, auch gesagt natürlich haben. Hat er auch Slapstick-Szenen und fällt öfter mal auf die Nase oder so, ne? Und dann, dass sie vor allem so dieses, die Art des Humors und das Timing im Humor nicht gepasst hätten.
Hm. Ja. Genau. Ja, es ist ein, also vielleicht muss man sowas, also vielleicht muss man Comedy auch, das sagen ja auch viele, man muss Comedy auch üben. Also es ist eine Frage des Timings, dass Sachen lustig sind, nur dann, wenn das Timing stimmt. Das kann ja durchaus sein, dass auch das da eine Rolle spielt. Und der hat ja in dieser Serie Family Ties, das ist ja auch eher eine Comedy-Serie.
Ja gut, wenn er da eh so Teenager-mäßig was unterwegs war, dann passte das ja auch in der Zeit. Er hat nur erzählt, dass er diesen Teen-Wolf-Film anscheinend nicht wirklich, also den hätte er jetzt wahrscheinlich eh lieber gestrichen aus seiner Laufbahn. Und dann haben die wohl in einer Location gedreht, wo auch ein Teil von Zurück in die Zukunft Außenszene gedreht wurde und hat da irgendwie die Location Scouts gesehen und erfahren, dass das ein Spielberg-produzierter Film ist und hat gesagt, oh, ich klebe mir hier irgendwelche blöden Wolfszähne ins Gesicht und hätte da so gerne mitgespielt. Und dann kam eben später sein Agent oder ich weiß es gar nicht, wer das dann, der hat am Anfang immer einfach strikt abgelehnt und dann wurde eine Schauspielerin schwanger bei der Serie und dann gab es so eine Art Drehpause oder so eine, also irgendwie, dass es dann überhaupt möglich wurde, dass der irgendwie 2 Sachen auf einmal macht und das hat er dann quasi erlaubt und hat gesagt, wenn Michael das machen will, dann können wir es machen. Was ich noch interessant fand, dass die halt seine Eltern gespielt haben, die beiden, und auch der Biff halt sich in jung, die sind ja sehr junge Schauspieler gewesen und die haben sich dann als ältere, mittelalte Menschen selbst gespielt mit Hilfe von
Latex.
Latex oder so. Und das ja war auch was Besonderes so an dem Film. Ja.
Mhm. Wobei wir natürlich als Star Trek-Gucker das ist natürlich
dann. Pilleballe. Weniger als 4 Stunden in der Maske.
Ist ja nix.
Ja.
Also für mich also hat sicherlich auch so ein bisschen so, ach toll, früher so Momente, aber trotzdem glaube ich, ist das ein Film, den man wirklich gut gucken kann, auch jetzt noch.
Ja, und ich, viele so, oh Gott, was war das denn? Momente hat es schon auch,
ja,
finde ich.
Ja. Aber das ist ja, ich finde, das muss ja fast sein. Also das muss auch immer mal sein, um zu sehen, was sich geändert hat. Ich finde das ganz gut, auch mal ein paar negative Punkte zu sehen.
Also wo es mir beim Schnitt so aufgefallen ist, war es echt so, obwohl es ja actionreiche Szenen sind und am Schluss mit diesem Blitz, der dann in die Uhr einsteigt, das Kabel und sonst wie was. Ich sage, hey, wie viel wollen die jetzt dann noch reinschneiden, ne? an Reaktion und Arme in die Luft werfen und sonst wie was. Da ist man ungeduldig jetzt, ne?
Ja. Wobei es ja schnell geschnitten ist.
Obwohl es immer schneller wird zum Ende und relativ schnell geschnitten ist, aber ich finde ja immer noch zu lange. So von der heutigen Sehgewohnheit her.
Naja, auf jeden Fall. Ja, man würde viel mehr weglassen.
Bei solchen Sachen fällt es auf.
Ja, das stimmt. Ja, man würde viel mehr weglassen mittlerweile, ne? Viele Szenen oder Gegenschnitte weglassen und so. Also da, das wäre sicherlich so, auf jeden Fall.
Ja. Aber insgesamt war es schön, das mal wieder anzugucken und eben auch mit so einem anderen Blick zu gucken und dann aber auch eben noch mehr drüber zu erfahren.
Ja. Auf jeden Fall wirklich tatsächlich, also gerade auch was die Audiokommentare angeht, für Filmfans, für Filmnerds, also ein echtes, ich möchte nie sagen, dass es ein Must-Have ist und ihr müsst das nicht gucken, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Die Blu-ray, die wir hier vorliegen haben, ist aus dem Jahr 2011. Wie gesagt, ihr könnt euch auch die Trilogie zulegen, in der gibt es dann auch die Kommentare, die Audiokommentare, all das ganze Bonusmaterial, das dabei ist, auch wirklich ziemlich gut produziert und nicht nur so dieses Standardzeug, sondern auch ein bisschen mehr.
Vor allem, was man sieht, was für die DVD gemacht wurde, ne? Also ich finde so
die neueren Sachen.
Die Interviews, die sind halt ein bisschen älter zum Teil, ne? Und da merkt man, dass denen auch anders das so mehr Standard ist und quasi der Teil, der dann gefühlt neu gemacht wurde, der natürlich auch noch mehr Rückblick erlaubt und die Leute sozusagen reflektieren lässt, noch besser. Das fand ich ganz interessant.
Ja, genau. Und das liegt auch tatsächlich an diesem Produzenten dieser Bonus-Sachen, weil eben dieser Laurent Bozerot, der den ersten Audiokommentar moderiert hat, eben tatsächlich auch ganz viele von diesen Bonusmaterialien produziert hat. Und der ist oft, das merkt man, der ist erfahren und vielleicht ist ihm auch in Anführungszeichen der Wert dieses Films, also zumindest der historische oder filmhistorische Wert des Films bewusst, dass man schon auch das Gefühl hat, dass es jetzt nicht so ein Standard, also nicht so Standard, dass da aneinandergereiht wird, also nicht diese typischen Interview-Schnipsel,
von
der immer alle erzählen.
Promotouren, wie toll sie sich verstanden haben am Set und so.
Genau, wirklich eine also empfehlenswerte Blu-ray-Ausgabe für euch da draußen. Kann ich nur empfehlen und Janina, du auch.
Ja.
Schön. Ja, wie immer, ich weiß nicht, Janina, war es das aus deiner Sicht?
Ich glaube schon.
Wir sind heute ganz schön lange. Tatsächlich mal überraschenderweise haben wir fast heute mal 1:40 fast schon hinter uns gebracht. Sonst ist es ja immer eine Stunde in etwa. Wir sind heute mal ganz deutlich drüber hinweg. Ist ja nicht so, dass wir das irgendwie uns immer vornehmen würden, aber heute ist es einfach mal länger geworden.
Ja.
Mal gucken, wie es so weitergeht bei den nächsten Filmen.
Genau.
Also wir würden uns freuen, wenn ihr eure Kommentare hinterlasst, wie immer, uns schreibt, Anmerkungen, Wünsche, Vorschläge oder also idealerweise natürlich immer positives Feedback, aber auch gerne mal was Kritisches dürft ihr gerne uns zusenden. Wir würden uns freuen. Aber wir wollen ja auch noch ein bisschen wachsen, in Anführungszeichen, also sprich besser werden oder versuchen auf eure Wünsche vielleicht einzugehen, wenn das denn für uns auch passt. Zurück in die Zukunft war das, der erste Teil. Ob wir die anderen Teile machen werden, ob wir darüber sprechen werden, müssen wir mal schauen, kann aber sich ja durchaus ergeben, wenn wir es als sinnvoll erachten. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Wenn ihr noch eure Anregungen und Fragen hinterlassen wollt, könnt ihr nach drüber quatschen suchen bei Google, da werdet ihr unsere Webseite finden und dort Kommentare hinterlassen. Im Gästebuch oder zu den Folgen selbst könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Gut, dann würde ich sagen, das war es dann mal wieder. Und es war schön, dass wir drüber geredet haben. Macht's gut, tschüss.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast.